Willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast mit mir, Phil alias The Hopmeeple und
Bastian alias Fenris Board Games.
Und wir haben heute auch wieder einen Brett-Talk und wir haben zu Gast den
Christian vom Kosmos Verlag. Hi.
Grüß dich.
Hallo.
Jetzt haben wir mal endlich den Kosmos Verlag im Hause. Da freuen wir uns natürlich sehr. Ja, und nach alter Manier, du bist zum ersten Mal bei uns. Deswegen gibt es auch unser weltberühmte Brettrunde gleich zum Start. Ja, die weltberühmte von jedem gefeierten Brettrunde, genau.
Wir stapeln klein, merkst du schon.
Ja, ich merke, der Druck wächst. Ich bin gespannt.
Genau. Nee, das sind ein paar Fragen, die wir immer am Anfang stellen bei unseren Gästen, die noch nie da waren, dass unsere Hörer und Hörerinnen dich einfach so ein bisschen als ja, Mensch, aber auch als Spieler so ein bisschen einschätzen können, bevor wir dann ins Thema reingehen. Genau. Wollen wir uns abwechseln, lieber Basti?
Ja, können wir gerne machen.
Dann starte doch.
Dann fange ich an. Ja, okay, dann fange ich an mit der ersten Frage. Was ist dein Lieblingsspiel?
Ich müsste wahnsinnig viele nennen, weil das total von der Situation abhängig ist. Aber ich mach's mal kurz. Ich sage Time Stories und der große Wurf. Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Bandbreite, die sich da widerspiegelt.
Sauber. Hast du nachts schon mal von Brettspielen geträumt?
Ja. Das war selten angenehm, aber daran, weil das dann die unerledigten Arbeiten im Zusammenhang mit Brettspielen waren, die mich da gequält haben.
Es ist auch wieder so interessant, weil wenn man das natürlich Brettspielenden fragen, dann ist das so, ja, und das war total schön oder wie auch immer, aber jemand, der wirklich arbeitet damit, ne, im Verlag etc.
Was ganz anderes, genau,
jeder hat nämlich von Arbeit schon mal geträumt und das ist meistens kein schöner Traum.
Allerdings, genau, das beschäftigt einen dann durchaus. Aber ich muss auch gleich dazu sagen, ne, den anderen Part, den gibt's schon auch. Also ich glaube, das geht allen Redakteuren so. Wir sind wahnsinnig stolz, wenn unsere Babys, sage ich jetzt einmal, später auch rauskommen. Ne? Also wenn die viele Arbeit erledigt ist und dann auch wirklich was Tolles entstanden ist.
Das glaube ich.
Das muss auch irgendwann mal in einem Traum vorkommen. Das wäre nur gerecht.
Ja, das stimmt. Gut, welche Hauptfigur in einem Brettspiel wärst du gerne?
Okay, das Erste, was mir in den Sinn kommt, ist, ich wäre gern Kada in den Legenden von Andor. Ist jetzt ein bisschen Eigenwerbung, sorry.
Alles gut.
Zu Recht, zu Recht. Ich meine, die Jacqueline, die ja bei uns auch im Podcast schon ein paar Mal war, die Andor, liebt ja Andor, die ist ja auch immer recht weit gefahren für die ein oder andere Promo.
Mehrere hundert Kilometer nur für die Partie Andor, ja, genau.
Wunderbar, so ist recht.
Ich war gerade vor kurzem mit dir in einer, ja, in so einer Quizrunde und da ging es um Andor und wie viel Charaktere beziehungsweise Figuren sie aus diesem Spiel aufrufen kann. Die hat runtergerattert wie ein Maschinengewehr. Das war schon sehr beeindruckend. Das könnte ich bei meinem Lieblingsbrettspiel nicht.
Ja.
Nee, sehr schön. Mit welcher Berühmtheit möchtest du denn gerne mal ein Brettspiel spielen?
Mit welcher Berühmtheit?
Muss auch nicht im Brettspielkontext sein. Das kann jede Berühmtheit sein.
Ja, ja, ja. Boah, ihr habt Fragen, ey.
Ja, Investigativjournalismus hier à la Brettgespräche.
Ich glaube, okay, ich habe mich im Studium stark mit dem Menschen befasst und ich mag seine Art, wie er Dinge analysiert und dann erzählen kann. Ich würde wahnsinnig gerne mal mit Daniel Kehlmann spielen. Ich glaube, das wäre spannend.
Interesting. Wie kommst du dazu, dass du...
Also ich hab Germanistik studiert, daher kommt das Ganze, ne? Und meine Abschlussarbeit drehte rund um seinen Roman Die Vermessung der Welt. Und ich find's absolut faszinierend, wie gut der Mensch erzählen kann, also jetzt wirklich literarisch, wie gut er aber auch analysieren kann. Der ist ja auch unterwegs als Dozent und hält Vorträge und hat Meinungen zu völlig komplexen gesellschaftspolitischen Themen. Ich finde das immer wieder faszinierend. Das ist so ein Mensch, der immer wieder mich überrascht mit einer völlig neuen Perspektive. Und ich glaube, genau das fände ich spannend, ob das beim Brettspiel auch sichtbar wird. Und ich bin mir fast sicher, das wäre so. Der wird mit einer Strategie daherkommen, die so noch nie irgendjemand gesehen hat.
So. Sehr interessant.
Ja. Ja, dann die nächste Frage. Größtes No-Go am Spieltisch für dich?
Behaupten, das Spiel sei ungerecht und andauernd darüber lamentieren. Passiert mir manchmal auch.
Das passiert, glaube ich, vielen. Vor allem, wenn sie gerade voll auf Nuss bekommen.
Ja.
Das hatte ich jetzt erst vor kurzem.
Aufgefallen.
Ja, ich war ja, das hatte ich bei dem neuen Spiel hier von Lookout mit den Marvel Champions. Dieses Duellspiel.
Ja.
Und da hatte ich das, weil die Bösewichte überhaupt nicht zum Zug kamen. Jetzt habe ich es aber sehr häufig gespielt und muss sagen, ja doch, die richtige Taktik macht's, aber die brauchen, da brauchst du auch eine. Das ist es halt. Aber deswegen kann ich nachvollziehen, ja?
Ja, ja. Sehr schön. Dann Snacks beim Spielen, ja oder nein?
Ja, da bin ich ganz unkompliziert. Das geht für mich. Ich bin kein so ein Kartensleever. Ich finde, Spiele sind auch Gebrauchsgegenstände. Man darf sehen, dass die Spiele geliebt werden und dass sie gelebt haben.
Da bist du
es muss nicht auch das,
viel besser.
Ja, es muss jetzt nicht das Marmeladenbrot sein, aber wenn man ein bisschen
alle Kleber in der Hand.
Also von einem Redakteur hätte ich keine andere Antwort erwartet.
ja, okay, jetzt wo du es sagst, ne, dann hätte ich das auch schon wieder so ein bisschen eigennutzer. Ich sage, ja, macht eure Spiele kaputt und kauft neue.
Nochmal.
Okay, dann bei Snacks, dann können wir gleich weitermachen. Süß oder salzig? Was ist am liebsten?
Salzig, glaube ich, ja.
Und jetzt bin ich sehr gespannt, wie du darauf antwortest als Redakteur. Wenn du eine Brettspiel-Superkraft hättest, welche wäre das? Und wir haben schon viel gehört, daher bin ich schon, ne, no pressure, a bit maybe.
Ich glaube, das Wichtigste ist für mich, ich sag mal, Emotionen schüren und idealerweise die positiven. Es gibt so Menschen, wenn die am Tisch sitzen, dann ist einfach Stimmung da. Das kann vielleicht sogar das trögeste, grüblerischste Optimierspiel sein, aber die kriegen das hin, dass das Ganze lebt. Das wäre für mich so eine Superpower, die würde ich gerne immer auspacken können.
Sehr coole Antwort. Hatten wir so noch nicht tatsächlich.
Nee, das stimmt.
Bisher war mein Highlight, alle Regeln einfach so zu können.
Das ist gut. Das ist auch gut. Ja.
Sehr schön.
Ja, dann kommen wir gleich zum nächsten. Jetzt wird es auch interessant. Dein Lieblingsthema in Brettspielen?
Mein Lieblingsthema? Mensch. Also ich mag Themen, die überraschen. Ich kann mit allem leben, ne, das 35. Fantasy, wir kämpfen gegen Drachenspiel. Wenn es gut gemacht ist, warum nicht? Aber ich glaube, ich habe das schon auch abgefeiert. Boah, das ist jetzt nicht wirklich ein Lieblingsthema, aber ich glaube, vielleicht versteht er, was ich meine. Everdell hatte so, ne, gestalterisch was ganz Neues gemacht und hat einfach in dieses, naja, durchaus nicht ganz unanspruchsvolle Spiel so eine Cuteness reingebracht. Das fand ich total cool. Das hat mir wirklich gefallen. Da hatte ich das Gefühl, da hat jemand eine neue Idee gehabt. Und naja, das Spiel ist optisch natürlich auch total überwältigend.
Ne? Ja, das auf jeden Fall. Ja, verstehe ich.
Lieblingsthema, da denke ich noch ein bisschen drüber nach. Wenn mir noch was
einfällt, schiebe ich es nach. Ich hätte ja jetzt Weihnachten gesagt, aber das ist nur wegen dem nächsten Thema, aber da kommen wir noch zu. Okay. Ja.
Was ist deine Spielerfarbe?
Grün. Wenn es grün nicht gibt oder es schon jemand anders genommen hat, dann schwarz. Ja, gelb geht auch.
Ich dachte, jetzt kommt noch lila, dann hättest du alle mal drei Farben von mir.
That's it.
Ich hab immer grün, dann schwarz oder lila. So, dann kann ich immer.
Und bei mir ist schwarz tatsächlich auch, ja.
Okay.
Dann Würfel oder Karten? Was spielst du lieber?
Ich glaube Karten. Wenn ich in mein Regal gucke, ist das recht eindeutig wesentlich mehr Karten. Aber ich mag Würfeln. Also ich bin nicht so ein Würfelfeind. Ich mag auch Glücks- und Überraschungsmomente.
Ja, mittlerweile bin ich da auch Freund von. Das war mal eine lange Zeit nicht so, aber mittlerweile. Aber Karten sind immer noch bei mir auf im obersten Platz.
Kommt, wenn der Vita Lacerda in seinem neuen Kickstarter jetzt auch ein Spiel hat mit Würfeln, wenn wir auch anfangen, Würfel zu lieben.
Wahrscheinlich.
Ja. Sehr schön. Wie viele Spiele hast du denn in deiner Sammlung? Jetzt wird's persönlich.
Als ich es das letzte Mal gezählt habe, waren es so knapp unter 600. Das ist aber auch schon wieder ein bisschen mehr als ein Jahr her. Es wächst rasant. Ich denke, 700 sind es wahrscheinlich schon.
Sauer. Und jetzt die Frage aller Fragen anschließend jetzt, zu der.
Genau, Basti. Jetzt kommt die letzte. Wie hoch ist dein Pile of Shame?
Oh mein Gott, wenn ihr das sehen könntet. Ich weiß nicht, ob man das Pile nennen kann. Ich gehe inzwischen dazu über, dass ich Brettspiele einfach als Möbel definiere und das muss so.
Genau. Also darauf habe ich noch nicht gesessen, wenn du das meinst. Ja. Ja. Sehr cool. Dann schließt man doch mal die Brettrunde. Dein Lieblingsthema, das fragen wir noch mal als Abschluss dieser Folge. Da hast du dann noch ein paar Minuten Zeit. Sehr spannend. Hat auch noch mal einen anderen Blick gehabt als Redakteur. Da habe ich jetzt vielleicht ein bisschen was vorweggenommen. Du bist nämlich Redakteur bei Kosmos. Und da mal ein paar Fragen uns auch mal überlegt. Genau, um ein bisschen ja auch zu verstehen, was man da so macht als Redakteur, was du genau machst und wie so ein Alltag ausschaut, gerade im Kosmos Verlag, bevor wir dann übergehen zu den Spielen, die du so betreust. Und vielleicht gibst du uns ja noch einen kleinen Sneak Peek in so Neuheiten. Ich meine, es war gerade Spiel. Da sind ganz viele Sachen nochmal präsentiert worden. Wir konnten auch einige davon spielen. Aber ja, das Jahr ist rum.
Das Jahr ist rum. Die Neuheiten.
Es muss ja weitergehen. Es muss ja immer weitergehen.
Der Pile muss ja größer werden.
Ja. Richtig. Wir brauchen mehr Möbel, wenn du verstehst, was ich meine. Nein, wir sind ja von der Art Mensch. Wir spielen Gutes und reden drüber.
Genau.
Genau. So. Wie bist du denn zu Kosmos gekommen?
Okay, das könnte jetzt eine lange Geschichte sein. Ich versuche es mal nicht allzu ausschweifend zu halten. Ich habe, wie viele Leute, keine Ahnung davon gehabt, dass Brettspiele irgendwie ein Beruf sein kann. Ich habe Germanistik studiert, Geschichte, Kulturwissenschaft. Und ich hatte schon immer so ein bisschen den Plan, ja, ich will mal im Verlag arbeiten. Das war gesetzt, aber ohne eine Ahnung davon zu haben, dass es auch Brettspielverlage gibt. Also worüber ich nachgedacht habe, war klar irgendwie so Buchwelt. Habe dann nach dem Studium da auch angefangen. Das war alles total spannend, aber inhaltlich war ich noch nicht bei dem Verlag, der irgendwie Dinge gemacht hat, die ich interessant fand. Ich habe also dann immer so die Augen offen gehalten, was gibt's noch für Verlage auf den Buchmessen damals und welche Verlage gibt's, die irgendwie cool wirken, die vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlicher, netter, kreativer, was auch immer. Und damals ist mir der Moses Verlag aufgefallen, der da schon rausstach aus der Welt der literarischen Verlage. Und da war tatsächlich eine Stellenausschreibung, die hieß damals, sie suchen einen Redakteur für Spiele, Wissen und Kinderbuch, Spiele und Wissen, so hieß das. Und dann habe ich mich beworben, wurde auch genommen und bin dann einfach mal hingefahren. Und im Bewerbungsgespräch hat sich dann erst rausgestellt, Moment, die suchen gar niemanden für die Bücher, die suchen jemanden für die Spiele. Und das war alles eine relativ spontane Aktion. Ich habe dann schon gemerkt, die Fragen, die mir gestellt haben, die hatten so ganz wenig mit Büchern zu tun. Aber scheinbar habe ich die richtigen Antworten gefunden. Und die fanden interessant, was ich erzählt habe. Ich fand interessant, was die erzählt haben. Ich habe das einfach ausprobiert. Und ich fand es super. Das war so instantly. Ich fand total spannend, was die Arbeit an Brettspielen bedeutet, was das macht. Die ganze Welt dahinter, die Brettspielbranche ist eine wahnsinnig nette, das wisst ihr ja auch. Ich wollte seitdem nie wieder weg. Und genau. Und in der Tätigkeit habe ich dann natürlich auch andere Verlage kennengelernt. Und irgendwann wurde ich tatsächlich auch von Kollegen vom Kosmos Verlag gefragt. Also ich war schon etliche Jahre bei Moses und haben gesagt, ey, könntest du das nicht mal vorstellen, das zu machen? Und dann habe ich gesagt, nö, ich fühle mich doch ganz gut mit dem, was ich mache. Und dann hat es aber noch ein bisschen gedauert und ich habe mir dann so nach und nach gesagt, ja, Moment mal, es ist eigentlich schon auch ein spannender Verlag. Ich muss das jetzt einfach ausprobieren. Und das habe ich gemacht. Und dann bin ich 2019 zum Kosmos Verlag gewechselt, in die Spieleredaktion. Und da bin ich jetzt auch schon ein Weilchen. Fühle mich auch da sehr, sehr wohl.
Na cool. Warst du wirklich schon Brettspieler davor? Warst du Spieler? Oder würdest eher sagen, so, ja, ich habe die Klassiker halt so gekannt, das, was man so hier
oder
und
halt da digital gezockt.
Genau, also jetzt war diese Hürde groß oder sagst du, ey, ja, cool, das ist sowieso so ein Hobby, wobei, das kann ich mir fast gar nicht vorstellen mit der Erzählung, die du gerade hattest.
Na, also ich würde das mal so sagen, wenn ihr mich damals gefragt hättet, dann hätte ich euch wahrscheinlich total naiv gesagt, jo klar, ich bin Brettspieler. Ich mag Brettspiele total gerne. Ich spiele voll viel. Ich kenne auch total viele Spiele. Heute weiß ich, nee.
Oh, little I knew.
Also ich kannte schon mehr als Monopoly und Catan, aber so richtig Ahnung, Überblick hatte ich damals nicht. Immerhin wusste ich, was der Zoch Verlag ist. Ne? Das war für mich damals exotisch. Und ich glaube, so eins der Spiele, die mich wirklich damals sehr, sehr geprägt haben, war Heckmeck am Bratwurmeck. Mag ich immer noch wahnsinnig gern. Oh, vielleicht ist das auch schon ein besonders gutes Thema. Aber vielleicht kommt noch ein besseres. Genau. Also ich hatte so ein bisschen Ahnung, was Brettspiele machen. Und ich habe mir auch natürlich irgendwie mit vielleicht wissenschaftlichem Interesse, wenn man so will, Spielanleitungen angeguckt und habe mir angeguckt, was machen manche Spielanleitungen gut, welche gefallen mir nicht, was verstehe ich schnell, was nicht und so. Also da so ein bisschen Einblicke hatte ich schon. Boah, aber ich hätte euch jetzt nicht irgendeine eine Liste von Spieleerfindern aufzählen können oder sowas.
Ja, das ist wie Wein, da wächst man rein.
Ja, ja. Schöner Vergleich.
Aber jetzt, vielleicht wissen das ja auch nicht alle und ich glaube, ich weiß es auch nicht ganz. Deswegen mal ganz geradeaus raus, was macht ein Redakteur denn eigentlich genau?
Jetzt muss ich wieder die Germanistendummer ziehen und sagen, ein Redakteur im Spieleverlag macht ungefähr das, was ein Lektor im Buchverlag macht. Jetzt wisst ihr Bescheid, ne?
Ja, aber ein Lektor ist ja eigentlich fast ja nur, ist da Rechtschreibfehler drin, ist das logisch, was da so ein bisschen steht, wenn man es jetzt mal ganz banal runterbrechen möchte, als jemand, der sich damit gar nicht auskennt. Jetzt, ne, jetzt bin ich auch so der, der sich damit nicht auskennt und meint, er könnte es beschreiben, aber da wird doch viel, viel mehr drin sein, als quasi nur Regeln, ne?
Ja, genau. Und das ist das Spannende. Ne? Das ist so ein Klischeebild, was man hat von einem Lektor. Eigentlich ist der Lektor schon derjenige, der rumläuft, sich nach neuen Manuskripten sucht, sich die anguckt, versucht, das Potenzial einzuschätzen und dann Vorschläge macht dem Verlagsteam für ein Programm. Also zu sagen, hey, das, was ich da gelesen habe, das ist super, das gab es so noch nicht, das sollte man machen. Und dann vielleicht auch eine Vision entwickelt und sagt, warum das bei denen super ist. So, und jetzt komme ich wieder den Step rüber in die Spielewelt. Im Prinzip läuft das ganz genauso. Also meine Aufgabe als Redakteur ist, ich halte permanent Ausschau nach neuen Spielideen. Also heißt in erster Linie, ich treffe mich mit Autoren, gucke mir die Pitches an, überlege dann bei diesen ganzen vielen Prototypen, was davon ist cool, was ist spannend, was ist vielleicht noch so ein Rohdiamant, wo man noch ein bisschen weiter dran schleifen muss oder ne, und versucht dann eben eine Vision zu entwickeln, was kann daraus werden? Wie könnte das aussehen? Zu welcher Zielgruppe passt das? Und ist das was für unseren Verlag oder nicht? Das ist vielleicht am Anfang die wichtigste Aufgabe und dann kommt natürlich noch der nächste Part, den man manchmal auch Produktmanagement nennt und nicht unbedingt Redaktion. Das wäre dann, ich muss das Ding ja auch noch umsetzen. Also ich habe vorher den Prototypen, aber ich muss mir überlegen, das muss jetzt irgendjemand in der Fabrik auch wirklich herstellen können. Welche Materialien können das sein? Wie sieht das aus? Wie viele Karten brauche ich dafür? Oder packe ich die Karten vielleicht lieber in ein Büchlein rein, weil das in dem Moment sich anbietet? Brauche ich einen Spielplan? Wie groß muss der sein? Und so weiter und so fort. Und dann muss ich natürlich auch noch gestalten. Also ich sitze da an der Schaltstelle. Die Idee kommt vom Autor. Ich suche einen Illustrator, der malt mir was Schönes dazu. Ich suche mir einen Grafiker, der packt die Illustration dann auf das Material drauf. Ich spreche mit Marketing und sage denen, hey, ich habe das Gefühl, wir müssen, wenn wir das Spiel Erfolge rausbringen wollen, müssen wir den und den ansprechen. Ich sehe da die Zielgruppe, in die Richtung sollten wir gehen. Ja. Und die ganze Kommunikation drumherum mache ich natürlich auch noch.
Wie ist das denn jetzt sagen wir mal, jetzt kommt der, also also wie die Leute noch zu dir kommen etc. oder wie sie pitchen, da reden wir gleich nochmal drüber jetzt. Mhm. Aber jetzt eine direkte Anschlussfrage für mich. Du sagtest gerade das Wort Thema. Ne? Mhm. Lieblingsthema zieht sich durch. Ne?
Ja,
hier ist der rote Faden wieder. Nein, Thema, jetzt ist ja sehr oft, oder ich stelle es mir zumindest mal vor, entweder kommen die Designer schon und sagen, okay, ich habe hier das Spiel entwickelt und das ist für mich ein Mittelalterthema, ich habe mir da schon ein paar Gedanken gemacht, ein paar andere sagen, ich habe nur eine Mechanik oder wie auch immer. Wie wählst du oder empfiehlst du die Themen, die ein Brettspiel haben muss? Ich meine, es gibt ja sehr viele Spiele, wir kennen das als Spieler, wo man sagen, ein Thema ist manchmal gerade bei Eurogames, ein großer Eurogame-Spieler, da ist Thema nach der ersten, zweiten Runde wahrscheinlich total wurscht, weil du nur noch auf Ikonografie achtest etc. Und wir sagen ja sehr oft, und da müssen wir uns als Reviewer von Brettspielen ja auch in die Nase greifen, ein Standardsatz, den man ganz oft hört, ist halt, das Thema ist beliebig, ja. Aber wie kommst, also wenn du jetzt einen Prototypen da hast, wie sagst du oder wie entscheidest du, hey, da passt jetzt quasi hier ein asiatisches Thema drauf, hier kommt ein Tierthema drauf, hier kommt ein Mittelalterthema oder ein Sci-Fi-Thema drauf. Gibt es da irgendwas, also gibt es da Analysen, was gerade der Markt hergibt oder nachfragt? Oder ist das ein Bauchgefühl oder kommt das mehr von der Mechanik her?
Wahrscheinlich von all dem ein bisschen was. Na, das ist jetzt, also so richtig wissenschaftliche Analysen, glaube ich, liegen nicht vor. Das ist in der Regel auch einfach viel zu kurzfristig. Man müsste ja dann, wenn man sowas tun würde, bräuchte man sehr viel Zeit. Dann würde man den Markt analysieren und dann würde man irgendwann in einem Jahr zu einem Ergebnis kommen und würde ein Thema vorschlagen. Bis dahin ist das Thema längst wieder verbraucht. Haben es dann drei andere Spiele schon gemacht. Nee, also im Idealfall passt das Thema ja auch einfach zu dem, was man tut. Also so denke ich zumindest, ne? Trägt das Spielgeschehen und macht es im Idealfall gerade bei komplexeren Spielen auch leichter, die Regeln und die Mechanik zu verstehen. Also ich habe vielleicht ein Beispiel, kennt er bestimmt auch, das Unbewusste, Unconscious, von was jetzt bei Frosted rausgekommen, also lokalisiert worden ist. Das war so ein Ding, das ist, ich gebe das ehrlich zu, so von der Komplexität schon fast ein bisschen jenseits von meinem Wohlfühlbereich. Aber ich fand, dass das Thema so gut da gepasst hat, dass du eigentlich, da gibt es eine ganze Menge Dinge, die du tun willst, dass also fast alles, was du tun kannst, erschließt sich, wenn du so ein bisschen drüber nachdenkst, auch aus der Thematik raus. Das passt einfach gut zusammen. Deshalb hast du dann auch keine Fragen offen. Und wenn dir sowas gelingt, ist natürlich perfekt. Und sowas, ich weiß nicht, wie es jetzt in dem Fall war, aber ich denke, sowas kommt häufig auch schon direkt vom Autor. Also der hat sich dann schon im Idealfall viele Gedanken gemacht, was sein Spiel den Leuten erzählen soll, was für ein Thema es haben soll und hat dann auch die Mechanik und alles drumherum schon so designt, dass es genau in die Themenwelt passt. Wenn du sowas findest als Redakteur, da würde ich niemals versuchen, das Thema zu ändern. Das wäre, glaube ich, also ich meine, es sei denn, man hat einen ganz anderen, völlig genialen Einfall, aber das würde ich dann normalerweise nicht tun. Wenn du jetzt ein einfaches, ja, sorry?
Nein, red weiter.
Wenn du jetzt ein einfacheres Spiel hast, ist es vielleicht nochmal eine andere Sache. Ne? Da kannst du dann fast sagen, naja, das Thema ist sehr leicht austauschbar. Die Mechanik ist nicht so komplex, dass man da jetzt unbedingt irgendein Thema bräuchte, das die Mechanik unterstützt. Dann geht es vielleicht mehr darum, okay, ich will Aufmerksamkeit für so ein Spiel kriegen. Also ich muss irgendwas machen, dass dieses Spiel auffällt. Exploding Kittens. Ne? Ich glaube, das Spiel an sich, das hat seine netten kleinen Sachen, aber ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich bahnbrechend ist. Aber die Thematik, sich das so zu designen, das, glaube ich, ist wahrscheinlich der geniale Kniff gewesen, um das Spiel halt einfach nach vorne zu bringen und uns zu verbreiten.
Ja, I can relate.
Das glaube ich, ist dann häufiger die Aufgabe, die, also entweder kommt ein Autor schon mit einer spitzen Idee. Oft ist es dann aber auch so, dass sich da dann die Leute im Verlag hinsetzen oder wir uns im Team hinsetzen und wirklich beraten, ey, komm, findet man nicht irgendwas, was so richtig cool ist, also wo die Leute begeistert sein werden. Ja.
Wie ist das denn? Ich meine, jetzt kommen viele Autoren. Ich weiß jetzt auch nicht, wie das bei euch ist. Aber ihr werdet sicherlich eine Mischung haben zwischen Wiederholungstätern, ja, die du vielleicht auch schon länger kennst. Also vielleicht der Herr Knizia, der sein 50. Spiel bei euch pitcht oder wie auch immer. Mhm. Wobei ich von ihm schon Prototypen spielen durfte. Die sind auch schon alle sehr weit gediegen. Ich fand die bis dato immer sehr professionell gemacht. Da habe ich auch schon andere Prototypen spielen dürfen. Aber jetzt hast du jetzt zum Beispiel einen Autor, der das schon lange macht, der vielleicht auch etwas redlicher mittlerweile ist. Und jetzt hast du einen ganz jungen Autor, der vielleicht dann eine geile Geschichte da hat, die euch auch als Verlag interessiert. Wie gehst du mit diesen Menschen um, wenn die vielleicht, also man muss ja auch, sagen wir mal, leidens- und kritikfähig sein als Autor. Mhm. Und gegebenenfalls kann es ja auch sein, dass eben ein Verlag, und deswegen gehen auch manche Leute ja von Verlag zu Verlag, obwohl der Verlag den sehr gern genommen hat, sie gesagt hätten, nee, ich kann aber das, wie du es dir vorstellst, mit dem Thema oder mit dem Material vielleicht, was man sich vorstellt, gar nicht, das können wir gar nicht machen oder das ist nicht unsere Klientel etc. Wie gehst du mit denen um? Weil, also ich kann mir vorstellen, das ist ja teilweise schon delikat, weil man möchte ja auch niemanden vom Kopf stoßen, oder?
Wie gehst du mit denen um? Raus!
Ich finde das schon delikat, weil du auf der einen Seite bist ja auch in einem Geschäft, ja. Das heißt, du willst ja auch, wenn es ein cooles Spiel ist, dass es bei dir ist, weil das ja auch Geld bringen kann, deinem Unternehmen. Auf der anderen Seite, und selbst wenn es jetzt nichts ist, ist das vielleicht etwas, was in Zukunft mit einem anderen oder Folgespiel machen könnte, etc. Also das ist schon so ein Schmelztiegel an, ja, wie soll ich sagen, Fingerspitzengefühl. Wie macht ihr das? Oder denke ich mir das gerade zu komplex aus?
Nee, du hast schon vollkommen recht. Also das sind die Herausforderungen, die wir im Alltag eigentlich immer haben. Das passiert immer mal, ne? Dass du ein Spiel bekommst, das ist designed und du stellst dann fest, ey, das Spiel ist gut, Mechanik ist gut, passt bei uns super rein, aber so wie es ursprünglich mal angelegt war, passt vom Thema bei uns nicht, das können wir nicht machen. Vielleicht aus banalen Gründen, weil wir haben jetzt schon 3 Fußballspiele gemacht, wir können jetzt nicht direkt noch ein 4. Fußballspiel hinterherbringen, weil es beliebiges Beispiel. Das war kein gutes Thema übrigens. Nein, funktioniert immer, aber trotzdem, ich glaube, das ist mir zu speziell. Und dann musst du das natürlich mit dem Autor besprechen. Und ich finde das auch total, also mir ist das wichtig und ich finde es auch total legitim, dass man das gemeinschaftlich bespricht. Also ich gehe in der Regel davon aus, dass ein Autor, eine Autorin schon relativ lange über das eigene Thema nachgedacht hat und über das eigene Spiel und wie es sein soll und welchen Witz es bringen soll. Und da gibt es meistens ja Gründe, warum ein bestimmtes Thema genommen wurde. Und wenn wir dann plötzlich was ganz anderes vorschlagen, dann kläre ich das natürlich ab. Also dann sprechen wir darüber. Ich stelle meine Idee vor und meine Vision und hoffe, dass ich die Person am anderen Ende dann auch überzeugen kann. Wenn nicht, ich würde das jetzt nicht durchdrücken, ne? Weil dann gibt es da wahrscheinlich auch Gründe für. Mhm. Was ich immer abfrage, übrigens fällt mir da gerade ein, ne? Das ist auch so am Rande, wenn ich in so einem Pitch-Meeting sitze, sowas fällt mir oft schon früh auf, dass ich sage, dieses Thema können wir bei uns nicht machen, das passt nicht zu unserer Zielgruppe. Dann frage ich immer sofort schon, ob grundsätzlich es möglich wäre, das Thema zu ändern. Und ich habe das kaum erlebt, dass jemand sagt, nö, das geht nicht. Genau, also eigentlich sind die AutorInnen da alle relativ offen für. Und ich glaube, das ist ja letzten Endes auch wieder sowas, wenn wir was ändern wollen und eine Vision haben, sollte die neue Vision ja so sein, dass wir Menschen überzeugt bekommen, sonst hat es ja keinen Sinn. Und das heißt im Umkehrschluss auch, ich hoffe, dass es dann eben auch den Erfinder, die Erfinderin des Spiels überzeugt. Mhm. Ist bisher eigentlich immer gelungen am Ende.
Ja. Interessant. Aber jetzt haben wir über die Leidensfähigkeit der Autoren gesprochen. Jetzt müssen wir ein bisschen noch über deine Leidensfähigkeit sprechen, weil, also, ich bin, wie gesagt, ich bin reiner Spieler. Ich hatte nur reiner Spieler. Reiner Knizia, reiner Spieler. Okay, Verzeihung. Jetzt bin ich albern. Jetzt bin ich sehr albern. Ja, aber, also als Vielspieler etc. Und ich hatte ja jetzt auch einige Prototypen schon spielen können von Freunden, von befreundeten Redakteur etc. Man spielt ja dann doch einiges, wo man wirklich weiß, das wird nichts. Oder man sieht einiges. Also dieses, wie machst du das, dass du dich da immer noch an der ja, bei Laune hältst, weil du siehst ja dann viel, irgendwann hast du dann auch vielleicht zu viel gesehen und sagst so, oder das macht keinen Spaß mehr oder sonst was. Also wie hältst du da dagegen? Weil irgendwann hast du doch sicherlich so einen Overflow, dass du vielleicht auch gar nicht so viel Spaß mehr daran hast. Also ich rede jetzt von eigener Erfahrung. Die Redakteure, die ich bis dato kennenlernen durfte aus meinem Freundeskreis, da hast du gemerkt, so irgendwann, ne, die haben so einen Peak gehabt und irgendwann haben gesagt, so, nee, komm, ich mach mal wieder was anderes, weil du eben halt auch viel entsprechend siehst und wo du auch einen Abstand zu gewinnen musst. Oder ist das für dich gar kein Problem? Ich meine, kann ja genauso sein.
Das ist wirklich eine spannende Frage. Ich glaube, da müsste ich jetzt ein bisschen drüber nachdenken. Ich würde so sagen, das ist einer der Parts, die ich an meinem Beruf so gerne mag. Ich habe immer wieder neue Projekte. Also ich beginne immer wieder von vorne. Das kann anstrengend sein, weil bis du erstmal alles geklärt hast, bis du einen Vertrag gemacht hast und diese ganzen technischen Sachen geklärt hast, die ich vorher alle erwähnt habe, bis du dein Team zusammen hast aus Illustrator und Grafiker, das ist alles sehr mühsam. Aber dann irgendwann bist du soweit, du hast eine Idee, du kommst ins Arbeiten und du setzt das Ding um und dann kommst du in so einen Flow und es macht total viel Spaß. Und dann kommst du irgendwann in die Stressphase, der Druckdatenabgabetermin ist so nahe, dass alles ein bisschen so gehetzt ist, ne? Und dann das ist auch etwas unangenehm, aber da musst du auch durch. Und dann kommt wieder die Erleichterung, so jetzt ist es fertig. Und wenn das Spiel dann wirklich aus der Fabrik kommt, ist das dermaßen cool, überwältigend, da ist, glaube ich, aller Stress vergessen. Und dann beginnt schon wieder das nächste Projekt. Also das heißt, ich glaube, ich habe gar keine Zeit, so richtig da an so eine Übersättigungsgrenze zu kommen. Habe ich zumindest bisher noch nicht erlebt. Also ich bin da schon immer noch bei der Stange. Die Projekte, die ich umsetze, die sind alle sehr unterschiedlich. Gleichwohl muss ich an der Stelle sagen, naja, ein bisschen hat sich das für mich schon verändert. Da haben wir noch nicht weiter genauer drüber gesprochen, ne? Meine Rolle bei Kosmos, die hat sich ein bisschen verändert vor zwei Jahren etwa, ne? Vorher war ich ganz normal Redakteur. Und habe vor allen Dingen, das war dann mein Hauptjob, eben Spiele gescoutet und Spiele umgesetzt. Vor zwei Jahren bin ich dann Teamleiter geworden, immer noch im Bereich Scouting. Also das heißt, ich mache inhaltlich noch das Gleiche. Ich habe aber dadurch eine ganze Menge mehr Verantwortung bekommen, eine ganze Menge mehr Aufgaben. Das heißt, tatsächlich setze ich gar nicht mehr in Zahlen gar nicht mehr so viele Spiele um. Also es sind deutlich weniger geworden, die ich trotzdem immer noch mit dem gleichen Herzblut mache. Also ne, mir ist das durchaus bewusst, das ist ein kleiner Widerspruch. Auf der einen Seite sage ich, ich bin noch längst nicht übersättigt, auf der anderen Seite ist mir klar, ich mache viel weniger als früher. Ja. Wo ich früher im Jahr vielleicht, keine Ahnung, 8, 9, manchmal 10 Spiele umgesetzt habe, sind es jetzt halt in der Regel 3, 4.
Ja. Das beantwortet meine Anschlussfrage so ein wenig, wie viele Spiele man da parallel betreut. Also das ist jetzt nichts irgendwie Sequenzielles, ne, sondern das passiert alles so mehr oder weniger gleichzeitig, richtig?
Ja. Oder es geht ineinander über. Ne? Ja. Also wir haben halt zwei Hauptveröffentlichungszyklen. Einmal im Frühjahr, einmal im Herbst. Das ist auch so ein bisschen parallel zu den wichtigen Messen, zu Nürnberg und zu Essen. Kommen halt Neuheiten raus. Das sind die beiden Zeitpunkte, wo man halt gut Werbung machen kann für die Neuheiten. Und da läuft dann schon immer viel parallel. Aber wir versuchen jetzt zum Beispiel schon, das immer so zu staffeln, dass ich jetzt nicht gleichzeitig an 4 Spielen arbeite, sondern über das Jahr verteilt halt nacheinander möglichst.
Ja. Macht Sinn. So, jetzt waren wir ja relativ schon sehr tief in der Arbeit drin. Ich glaube, was unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wirklich interessieren würde, ja, welche Spiele du verbrochen, beziehungsweise welche Spiele du betreut hast oder in deinem Verantwortungsbereich sind oder waren, die unsere Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht kennen. Und da bin ich sicher, dass da vielleicht nicht nur ein Titel ist, den sie kennen.
Das ist mit Sicherheit so. Eines der ersten Spiele, das ich für Kosmos betreut habe, war die Legenden von Andor Junior. Also die Junior-Variante habe ich damals gemacht. Ich bin relativ bald auch rübergezogen worden ins Exit-Team und habe von den Exit, aus den Exit-Spielen das Herr-der-Ringe-Spiel betreut.
Cool. Cool.
Und jetzt jüngst, sehr spannendes Projekt. Ich habe Sky Team betreut, also wirklich tatsächlich vom Scouten bis Lokalisierung umsetzen. Das war spannend.
Preis entgegennehmen mit dem.
Auch
meines gab ein Foto.
Auch das. Ja, das war sehr speziell und sehr schön. Ein wirklich großartiger Moment. Und ja, genau. Also mein größtes Projekt derzeit immer noch ist der Exit Adventskalender.
Ah, jetzt kommen wir zum interessanten Teil. Ja, bevor wir damit starten, da war auch alles vorher interessant.
Bevor wir damit starten, ich weiß, da ist der Basti nämlich am
Huf und Scharren. Ja. Ja.
Es geht los.
Es geht gleich los. Nein, jetzt noch nicht. Oh. Nee, ich würde tatsächlich, wenn ich noch darf, noch über Skyteam sprechen. Einmal, wie ist das zu dir gekommen? War das Thema schon klar? Wie viel Refinement musste da gemacht werden? Und wie ist dieses, das ist ja ein Baby, ne? Das ist quasi, du über die Schwelle trägst hin quasi zum großen Erfolg, der es war oder das nach wie vor ist. Ich meine, es kam jetzt auch noch mal eine Erweiterung entsprechend raus. Und wie ich jetzt auch im letzten Quiz, bei dem ich eingeladen war, erfahren durfte, sind da ja mittlerweile auch, glaube ich, wie viel waren es, 55 oder über 50 Missionen insgesamt mittlerweile. Das ist ja schon dann, wobei wir uns nicht sicher waren, ob diese Zahl richtig recherchiert war. Jetzt bin ich sehr froh, dass ich dich habe. Ja, sehr gut. Puh,
ja, das da fragst du mich aber was, da müsste ich tatsächlich selber nachzählen, ne? Weil
Das Detail wollte ich gar nicht hinaus. Aber wie ist das zu dir gekommen? Erzähl mal bitte darum, weil ich glaube, das ist ja, also neben natürlich der Arbeit der Autoren, ist halt ja auch deine Arbeit da maßgeblich drin gewesen. Entsprechend wird uns das interessieren.
Also aus meiner Sicht ist das wirklich eine vollkommen unfassbare Story eigentlich. Ihr werdet auch wissen, dass Skyteam im Original von Le Scorpion Masqué, also im kanadischen Verlag, veröffentlicht worden ist. Und das fällt bei mir so ein bisschen zusammen mit dem, was ich vorher schon erzählt habe. Ich habe eine neue Rolle bekommen bei Kosmos, bin Teamleiter geworden und bin zuständig, also so übergreifend ab dem Moment zuständig gewesen für das ganze Thema Scouting. Also sprich, ich soll Hauptmitorganisator sein von welche Spiele finden wir, was nehmen wir mit ins Programm. Also vor allen Dingen von freien Spielen. Alles, was bei uns, gibt es noch Sonderbereiche, es gibt noch unsere Hausmarken, das ist jetzt Catan oder sowas oder Ubongo. Darum kümmere ich mich nicht. Und es gibt noch Lizenzgeschichten, also Spiele, die mit irgendeiner Medienlizenz aufgeladen sind. Darum kümmere ich mich normalerweise auch nicht, sondern den ganzen Rest. Also die ganz normalen Spiele. So, und ich habe die Aufgabe bekommen, so, jetzt organisier du doch mal das Thema Scouting so ein bisschen übergreifend. Da gehörte für mich auch dazu, ich habe das vorher auch schon gemacht, aber nur nicht in dieser übergreifenden Funktion. Da gehörte für mich dann auch dazu, okay, du fährst jetzt auf die großen Messen. Das haben bisher andere Kollegen gemacht und ich bin dann zum ersten Mal zur GenCon geschickt worden. Das ist die größte Messe in den USA, die ist immer so Anfang August in Indianapolis. Und meine Aufgabe war da auch, die Augen offen zu halten, guck mal, was es da für coole Spiele gibt. So, ich bin dahin, war natürlich, habe mich schon intensiv vorbereitet, habe mir auch angeguckt, was es alles so gibt, aber war halt, wie gesagt, zum ersten Mal da und wusste noch gar nicht, wie der Hase läuft und hatte dann einen Termin ausgemacht mit Scorpion Masqué, weil ich von dem Spiel gehört hatte und das irgendwie sehr spannend fand. Und ich bin da rein, also es ist wirklich so, ne, ich muss die Geschichte immer wieder so erzählen, ich bin da rein, ich hatte den Manuel Sanchez vorher nie getroffen, ich fand den wahnsinnig nett. Wir haben dieses Spiel gespielt. Ich fand dieses Spiel wahnsinnig nett. Ich hatte, also das habe ich selten, dass ich so ein Ding spiele, einmal auf der Messe und das Gefühl habe, wow, das ist was Besonderes, das ist cool. Und ich glaube, dass, also er erzählt das auch manchmal so, das hat man mir schon auch angesehen, dass mir das so ging. Und dann haben natürlich ein paar Sachen gut zusammengepasst. Ne? Also ich habe gesagt, mich interessiert das Spiel, ich fände das spannend. Ich bin im Anschluss daran, ich flog zurück, da wusste ich noch nichts. Ich bin in Urlaub gegangen. Ich habe meinen Kollegen gesagt, ey, ich habe hier ein Spiel mitgebracht. Also ich habe dann eine Kopie mitbekommen. Guckt euch das bitte schleunigst an. Ich finde das toll. Ich glaube, das passt bei uns. Schaut mal, was wir damit machen. Und dann ist mein sehr erfahrener Kollege, der Wolfgang Lüttke, der schon ganz, ganz lange bei Kosmos ist und der auch wahnsinnig viele Kontakte hat, der ist da auch mit angesprungen. Und der hatte auch vorher schon so ein bisschen den Kontakt zu Scorpion Masqué und hat dann auch gleich gesagt, ey, Leute, wir wollen das machen. was kann das klappen? Genau, also dann passen noch ein paar andere Dinge gut zusammen, nämlich dass Cosmos schon sehr, sehr lange bekannt ist für die Zweier-Reihe, also dafür eine Reihe rauszubringen, Reihen für zwei Personen. Und Skyteam war ein Zwei-Personen-Spiel. Und der Autor, das kommt jetzt auch noch im Hintergrund dazu, das habe ich später dann noch erfahren, der Luc Remond, ist selber ein ganz passionierter Zwei-Personen-Spiel-Designer. Also so ein Genre, was er total gerne mag. Er entwickelt gerne Spiele nur für zwei. Und er kannte die Cosmos-Reihe. Mhm. Also der hat auch gesagt, ey Leute, ich finde das gut, wenn Cosmos das macht. Und genau, das hat alles so schön zusammengepasst, dass wir dann am Ende das Spiel bekommen haben, obwohl das das erste Spiel war, das wir mit dem Verlag zusammen gemacht haben. Ja, und dann haben wir offensichtlich auch ein paar Dinge richtig gemacht in der Umsetzung und im Bekanntmachen des Spiels. Das kommt ja auch alles noch dazu, muss man wissen. Ne? So ein Spiel zu übersetzen und ins Regal zu stellen, reicht ja auch nicht. Ne? Also ja. Man muss da ja schon noch auch hier die Werbetrommel rühren und den Vertrieb hinkriegen, dass es auch wirklich in den Läden steht. Und dass wir dann am Ende dann den Preis bekommen haben, das war wirklich irre. Also das war sehr, sehr schön. Ja. Refinement hattest du vorher noch gesagt. Ja. Das ist natürlich auch so ein Thema, ne? Also natürlich, auf den ersten Blick ist es ein bisschen einfacher, wenn du ein Spiel kriegst, das schon sehr, sehr, sehr gut war. Also auch bei dem Spiel war die Originalspielanleitung wirklich schon sehr gut. Das ist nicht immer so. Das ist auch für unser Verständnis, wie Spielanleitungen gemacht werden sollen, passt. Die deutschen Spieler sind da manchmal auch ein bisschen speziell.
Ein wenig.
Aber das passte gut zusammen. Wir hatten also da jetzt sozusagen gar nicht so wahnsinnig viel zu tun. Nichtsdestotrotz sind wir auch ganz stolz. Wir haben noch ein paar Kleinigkeiten gefunden, so ein paar Ungenauigkeiten oder so ein paar Spezialfälle, die noch nicht genau genug geklärt waren. Also Manuel hatte dann später nur gesagt, ey krass, ihr habt die Anleitung, sie waren schon stolz auf die Anleitung, aber wir haben sie noch ein Stückchen besser gemacht und die Änderungen von uns haben sie bei sich dann später auch übernommen. Genau.
Da auch das hat die deutsche Genauigkeit gar nicht so schlecht. Hier und da. Ja. Endlich mal eine Tugend draus gemacht.
Ja.
Nee, super interessant. Aber ich glaube tatsächlich, dass ihr auch da, also natürlich ist ein gutes Spiel auf der einen Seite, aber auch maßgeblich da auch mitgewirkt habt, dass es eben auch das Spiel des Jahres wurde, weil ich dennoch ja immer noch das Gefühl hatte, dass da immer noch ein deutscher Verlag mit die Finger drin haben muss, damit das entsprechend auch groß wird.
Ja.
Cool. Vielen Dank für diesen Einblick.
Gerne.
Jetzt sehe ich aber auch schon der Basti, wie er träumend über das sprechen möchte, was jetzt sowieso wunderbar in die Zeit passt.
Ja, man darf ja auch, wenn die Folge hier rauskommt, das erste Türchen öffnen.
Ha! Ja, ja.
Wenn ihr das hört, ist wahrscheinlich schon ist der 1. Dezember, beziehungsweise der 1. Dezember schon vorbei, wenn ihr uns erst einen Tag danach hört.
Und mir treten dann die Schweißperlen auf die Stirn, weil ich wahnsinnig gespannt bin, ob alles klappt, ob alle Leute zufrieden sind. Das ist jedes Jahr ist das der ganz, ganz große Spannungsmoment.
Ja, dann kommt nämlich gleich die erste Frage zu dem Adventskalender. Hast du seit Anfang an, machst du die Adventskalender mit? Also betreust du die?
Ja.
Seit 2020, ne, war der erste.
Genau. Die geheimnisvolle Eishöhle war der erste, richtig.
Ich habe sie alle gespielt.
Oh, cool. Auch in der richtigen Reihenfolge?
Ja, auch in der richtigen Reihenfolge.
Hast du am 24. nicht angefangen?
Nein, ich habe nicht mehr angefangen, weil ich dachte, auch wenn ich schon gelöst habe. Nein. Nee, ich bin schon in der richtigen Reihenfolge, weil die erzählen ja auch schon eine Story und es kommen ja auch wiederkehrende Sachen und so.
Also
ich
okay, schon, hast du bemerkt. Das ist.
Habe ich gemerkt, ja. Nee, ich bin auch ein Riesenfan davon und meine Frau auch, deswegen hat mir meine Frau auch gleich ein paar Fragen dazu gegeben.
Okay, aber ich verrate nichts über den aktuellen, das müssen alle selber durchrätseln.
Wir spoilern jetzt auch keine alten, weil, was ich auch jedes Mal gemerkt habe, dass viele Leute sich auch die älteren noch holen. Also es ist jetzt ja nicht so, dass sie sich nur den neuesten holen.
Ja.
Deswegen, also jetzt vom Inhalt her nicht. Ihr arbeitet, also es macht ja immer Inka und Markus Brandt, jetzt bei dem neuen steht auch die Emily mit drauf. Das ist die Tochter, glaube ich. Ne?
Ja, genau.
Da ist die Frage, wie funktioniert die Zusammenarbeit mit den Autoren so generell?
Ach, das funktioniert super. Es ist wirklich, das ist ganz, ganz traumhaft. Das liegt daran, dass alle drei, eigentlich alle vier Brands ganz wunderbare Menschen sind. Der Lukas steht da nicht drauf. Ich bin mir fast sicher, dass der auch die eine oder andere Idee mal zwischendurch raushaut, weil er einfach auch ein kreativer Kopf ist. Nee, das macht unheimlich viel Spaß. Ja, ich kann da gar nicht genug von schwärmen, weil ich habe es schon gesagt, der Exit Adventskalender, das ist so ein bisschen mein größtes Projekt. Das hält mich wirklich das ganze Jahr über beschäftigt. Kaum ist einer fertig, geht es mit dem nächsten schon wieder los. Da ist aber auch wahnsinnig viel dran zu tun. Und es ist aber auch gleichzeitig eine wahnsinnig belohnende Arbeit. Weil mir geht's wirklich ein bisschen so, ich fühle mich dann wie so ein Christkind, wie so ein Weihnachtsmann. Ich darf diese ganzen schönen Sachen irgendwie verstecken und zusammenbauen und dann natürlich total gespannt darauf warten, wie wir jetzt ankommen. Und was bei dem Projekt wirklich so verrückt ist, ist halt dieses Element von, das spielen alle Leute, fast alle, gleichzeitig. Also am 1. Dezember machen die alle das Türchen auf und die gucken da alle rein. Und ja, wehe, da ist ein Fehler drin. Dann beschweren die sich auch alle. Und
also alle gleichzeitig, dann, ja, genau. Ja.
Genau. Das ist schon krass. Ne? Also das zu wissen, wir arbeiten da an etwas, was Tausende von Menschen alle gleichzeitig in die Hand nehmen und hoffentlich Spaß mit haben. Das
also ich, cool. Ja, sonst würde ich mir ja nicht mehr den neuen holen. Also ich denke schon, also der läuft ja auch eigentlich, glaube ich, ganz gut, so wenn ich das immer so sehe. Also wer den auch immer alles hat oder irgendwie darüber berichtet. Ja. Also ich denke schon, dass viele Leute daran Spaß haben.
Ja.
Klar, es gibt auch die Riege, die immer sagen, ich möchte es nicht zerstören. Aber hier muss jetzt, ne, jetzt kommt die Sache. Ein Adventskalender machst du am Ende sowieso kaputt. Also aus dem Grund ist es vollkommen egal, ob du da was zerstören musst.
Ja, ja.
Hier ist es wirklich egal.
Und das Thema kennen wir natürlich von allen anderen Exit-Spielen auch, ne? Da mussten wir so ein bisschen Pionierarbeit leisten, um den Leuten zu sagen, ey, es ist schon okay, wenn man die Sachen kaputt macht. Nur wenn er das auch wirklich macht, also nur deshalb ist es ja möglich, so viele coole, kreative Rätsel zu machen, weil man das Zeug zerschneiden, knicken, einfärben, ich weiß nicht, was man noch alles damit machen darf und muss. Und dadurch wird es halt zu so einem Erlebnis. Ne?
Wir haben immer, wenn wir Exit-Spiele gespielt haben, immer erst vorher alles kopiert.
Und wirklich?
Dann,
okay.
Ja, ja. Und haben es dann erst, weil wir wollten das Spielmaterial nicht zerstören. Mittlerweile machen wir das auch, aber ganz am Anfang haben wir wirklich immer alles kopiert und dann Dings oder uns dann 3D oder alles dimensional anders gedacht. Ja, wenn du das jetzt hier knicken würdest, dann könnte
das. Das ist, glaube ich, aber tatsächlich wirklich nur die Höhe des wirklichen Brettspielers. Ne? Wenn du so ein Gelegenheitsspieler bist, ja,
so, der macht das
komm, mach mal halt kaputt, es steht halt da. Aber jemand, weißt, also Leute, die ihre Karten sleeven und sagen so, ich finde das ekelhaft, wenn du die Karte irgendwie hier an dein Gesicht reibst oder quasi dich damit an der Nase kratzt. Ja? So über, ich übertreibe, ja. Das ist in dem Moment total wurscht. Aber diese Überwindung, die muss man tatsächlich erst schaffen, ja.
Na klar, und es ist jetzt auch nicht so, als würde man permanent alles nur kurz und klein schneiden und knicken, so, ne? Also das ist ja jetzt auch wieder nicht so bei dem Adventskalender. Aber immer wieder kommt halt der Moment, wo es heißt, so, jetzt musst du was kaputt machen. Und es, also mir ist schon bewusst, ich teste ja sehr viel und beobachte, wie die Leute damit umgehen. Mir ist schon bewusst, ich muss da 2, 3 Ausrufezeichen mehr setzen, wenn es heißt, ja, du schneidest das jetzt kaputt. Trau dich.
Ja, genau. Mach schon.
Ja.
Ja, da kommt nämlich auch gleich die nächste Frage. Wird die gesamte Story und die einzelnen Rätsel schon vorgegeben oder ordnet ihr die dann an und macht die und ihr bekommt halt nur die Ideen der Rätsel? Mhm.
Also das ist, du hattest es vorher schon mal gefragt, ne? Da bin ich schon wieder abgeschwiffen beim Thema Zusammenarbeit. Das ist ein sehr, sehr cooles Ping-Pong-Spielchen, was wir da haben. Also in der Regel war es so, dass der erste Pitch von mir kam. Also ich habe mir überlegt, was könnte da passieren? Also so grobe, was ist die Story? Und auch so ein ganz grobes, so eine Storyline, was erleben wir so nach und nach? Beziehungsweise welche Räume betreten wir da so nach und nach? Inzwischen, das habe ich ganz am Anfang, musste ich das alles noch alleine machen. Inzwischen ist da ein Team von Leuten, die mir helfen. Also ich habe beispielsweise die Anna Rummeni, die seit einigen Kalendern mit dabei ist und für mich die Story schreibt. Und mit der sitze ich dann oft zusammen und wir machen so ein Ping-Pong-Spielchen von, okay, was könnte passieren? Was könnte der Story-Twist sein? Was könnte am Ende die Auflösung sein? Und die schreibt mir dann eine Liste von Räumen, von Stationen. Das Ganze, also Story, Rahmen und die möglichen Räume, das schicke ich dann einfach raus an die Brands. Und dann machen die Magic. Also dann, das ist wirklich, das ist, ich weiß nicht, was die da alles machen, aber es ist krass, was die für Einfälle haben. Und dann muss ich sagen, was wirklich umwerfend ist, von denen kommt meistens dann wirklich ein Prototyp zurück. Also auch in dem Fall ein fertiger Prototyp. Ich schicke denen immer schon Rohmaterial, das sie bekleben und bebasteln können. Und dann kommt da so ein Kasten, der ist von denen komplett zusammengestellt. Und da sind Karten drin und da sind seltsame Teile drin und da sind 24 Rätsel drin, die alle funktionieren. Das haben die dann aus meinen grob erklärten Stories so gemacht. Krass. Und wenn ich das Ding dann kriege, dann kann man das schon komplett spielen. Und dann fängt meine Arbeit wieder an. Also dann gucke ich drauf, ich probiere dann durch, funktionieren die Rätsel alle gut genug? Kann man irgendwo kolossal auf den Holzweg geraten? Oder ist was zu schwer? Ist was anderes zu leicht? Ist die Art der Rätsel zu ähnlich, sodass wir quasi eine andere Reihenfolge brauchen oder so? Da probiere ich noch viel rum. Da sind wir zum Glück noch sehr, sehr offen, was die Storyline angeht und können quasi erstmal die Rätsel tippitoppi machen, bevor wir dann wieder anfangen, weiter an der Story zu arbeiten. Also der Prototyp, der von den Brands kommt, da ist dann häufig so, die haben zwar schon einen Story-Block. Jetzt muss ich mal ganz kurz, sorry, Nebenbemerkung für die Leute, die uns jetzt zuhören, die den Adventskalender noch nicht gespielt haben, vielleicht mal ganz kurz grob zusammengefasst, was hat man da eigentlich? Du hast so einen Kasten vor dir, da sind 24 Türchen drin, dahinter sind 24 Räume. Ansonsten hast du noch einen Story-Block. In diesem Block wird die Geschichte erzählt und dann hast du zu jedem Tag nochmal einen kurzen Text, der sozusagen das Setting des Tages vorgibt. Und dann steht da am Ende immer so, öffne jetzt Türchen 1. Das machst du, dann guckst du da rein und da drin sind dann meistens Karten oder seltsame Teile, auf jeden Fall Material, alles, was du brauchst, um das aktuelle Rätsel zu lösen. Und die Lösung ist immer ein dreistelliger Zahlencode. Den gibst du in eine Dekodiertafel ein und die Dekodiertafel sagt dir dann, bei welchem Türchen es am nächsten Tag weitergeht. Denn das Prinzip ist, nur an Tag 1 ist das Türchen tatsächlich beschriftet. Du weißt, wo das ist. Schon wo Türchen 2 ist, keine Ahnung. Das musst du erst selber herausfinden.
Man könnte ja auch eine Profi-Variante machen und auch Tür 1 nicht zeigen.
Oh ja. Und, wow, und mit unterschiedlichen Möglichkeiten, wie man da durchgeht. Es wird die Hölle, ja, das zu entwickeln. Aber lass es uns tun.
Ja, genau. Wir lieben die Herausforderung.
Also ich komme noch mal kurz zurück. Also die Brands schicken mir schon auch so einen Storyblock mit. Da drin wird eigentlich die Geschichte erzählt. Aber da steht dann meistens einfach nur Tag 5, Küche. Und da steht dann nicht mehr. Das heißt, da ist dann ein leeres Blatt und das muss ich dann später wieder füllen. Also sprich, wenn ich alle Rätsel durchgegangen bin und dann auch mit ganz viel, also da teste ich schon mit vielen Gruppen und gucke mir an, können die das Rohmaterial tatsächlich gut lösen. Dann überlege ich wieder weiter, okay, und wie erzähle ich jetzt die Story, die ich im Kopf habe, wirklich so Tag für Tag dadurch? Ja. Und das ist wieder was ich vor allen Dingen mit der Anne zusammen mache, aber halt auch immer wieder, das ist halt das Geniale. Ich kann auch jederzeit, wenn ich sage, boah, ich komme gerade nicht weiter, du, liebe Inka, lieber Markus, folgendes Problem, habt ihr eine Idee? Wie kriegt man das gelöst? Und die sind einfach 1-2 fix, ist wirklich cool. Also da kommt fast immer was Cooles, sehr Produktives zurück.
Das macht immer Spaß, wenn man mit wirklich professionellen Menschen da zusammenarbeitet, die bei denen das auch so raussprudelt. Und dafür sind sie ja auch an der Stelle bekannt und auch verdient sehr erfolgreich.
Ja. Ja, wäre nämlich dann die nächste Frage, ob es noch viele Ideen gibt für weitere, aber dann brauche ich wahrscheinlich nicht erfragen, weil die.
Das wäre die kürzeste Antwort. Ja.
Ja, genau. Ja. Aber du meinst es für Rätsel, oder?
Ja, genau.
Ja, genau. Also ich meine, das ist ja das Fiese, ne? Die Brands müssen ja nicht nur den Adventskalender machen mit 24 spannenden Rätseln, sondern die müssen ja noch einen Haufen andere Exits auch machen, ne?
Ja, stimmt. Ja. Machen sie eigentlich alle Exits oder machen auch andere noch?
Ja.
Ah, okay.
Ja.
Okay, das ja dann. Und die Puzzle auch?
Und die Puzzle auch, ja. Okay. Also
Die Bücher auch?
Die Bücher auch. Jetzt lass mich kurz überlegen. Es gibt, nee, bei den Büchern nicht komplett. Es gibt, glaube ich, zwei okay. oder drei Bücher, die sie nicht gemacht haben. Die sind auch, das merkt man auch, ne? Das ist ein ganz, ganz anderer Stil. Ja, ja. Diese Menschen haben irgendwie einen längeren Tag als wir alle, glaube ich. Weiß nicht, wo die ganzen Stunden hernehmen.
Die haben aber halt auch nicht diesen klassischen 9-to-5-Job. Das muss man den auch lassen, ja, obwohl das natürlich sicherlich einiges an Arbeit abverlangt. Man muss ja dann doch einiges testen und so. Da wird mich gleich auch interessieren, wie lange arbeitet ihr denn an so einem, also an einem Kalender? Also wann fangt ihr an?
Ist, Also ist der für 2026 schon fertig? Das ist die
Frage. Fertig. Also sagen wir mal, wir sind bereit, um in die heiße Phase zu gehen. Oh, okay. Der Ball liegt leider im Moment bei mir und ich muss mich um Dinge kümmern. Die Brands haben auf jeden Fall geliefert. Das kann ich schon mal verraten. Okay. Also dieses Jahr waren wir relativ früh dran und hatten eben, jetzt muss ich kurz überlegen, den Story-Pitch hatten wir schon im späten Frühjahr gemacht. Und im Sommer habe ich den Prototypen bekommen. Das war so früh wie bisher noch nicht. Und dann habe ich genau diese ganzen Überlegungen und Rätsel optimieren und Testspiele und so gemacht. Und jetzt gehe ich dann so langsam über in, also jetzt steht Story und die Rätsel sind fix und die allermeisten Materialien sind fix. Das heißt, ich fange jetzt an mit IllustratorInnen. Das werden mehrere sein, die ganzen Details, die ganzen Räume zu gestalten. Und okay. irgendwann im April ungefähr, April, Mai, so ist dann so langsam die Datenabgabe. Und dann wird der nächste Kalender produziert, sodass er im September dann schon wieder ausgeliefert werden kann.
Es ja, erinnert so ein bisschen an das schwedische Möbelhaus, ne? So, nicht vergessen, in 10 Monaten ist schon wieder Weihnachten.
Ja. Tatsächlich hört das bei mir nie auf. Das ist das ganze Jahr. Irgendwas mit Weihnachten ist immer.
Aber du hättest ja auch eben was zu Prototypen gesagt. Gibt es dann extra Gruppen, denen ihr das schickt oder wo testet ihr die dann?
Genau, tatsächlich verschicke ich das. Das Problem ist, so allein den Prototypen zu basteln, dauert halt ein paar Tage, bis das alles passt, so improvisiert, wie es ist zu dem Zeitpunkt. Da ist ja nichts produziert. Das muss ich alles selber irgendwie ausschneiden, drucken, bekleben und so. Das heißt, ich verschicke das Ding gar nicht so gerne, sondern ich versuche eigentlich möglichst die Tests vor Ort zu haben. Und da sind dann natürlich so Spielewochenenden perfekt. Also ich nehme den Prototypen mit und ich sitze da wirklich mit dabei. Und das kann ich mir erzählen, das kann manchmal auch wirklich hardcore sein. Also ich habe es auch schon geschafft, an einem Tag 2,5 Testgruppen das durchspielen zu lassen. Also diese Testmenschen, die müssen auch ein bisschen hart im Nehmen sein, weil die machen etwas, was sonst draußen eigentlich keiner macht. Die spielen den Adventskalender am Stück durch. 24 Rätsel, so ein Durchgang dauert Minimum 3 Stunden. Und das ist jetzt reine Spielzeit, ne? Ja. Und genau, die rätseln und schwitzen. Und ich gucke zu und schwitze auch. Suche möglichst alles mitzuschreiben, was die so reden und was die tun. Weil das ist genau das, was ich letzten Endes am Ende rausfinden will. Immer dann, wenn die auf blödsinnige Ideen kommen, muss ich dann rausfinden, naja, haben die einfach nur deppert gedacht? Oder gibt's da irgendeine Stolperfalle? Gibt's da einen Hinweis? Gibt's irgendwas, was die auf die falsche Spur bringt? Und das versuche ich natürlich dann möglichst rauszustreichen alles.
Weil das ja gerade bei den Kalendern, Adventskalendern ja ein ziemlicher Spagat ist, weil du versuchst ja irgendwie die Fans der Serie abzuholen, aber zugleich auch neue Menschen ans Spiel zu bringen, was vielleicht noch, die vielleicht noch nie ein Exit-Game gespielt haben, sondern sich einfach sagen, oh, das ist aber nett, nehme ich mal mit. Und das ist ein Spannungsverhältnis. Es steht ja fast irgendwie, zumindest mal stelle ich mir das so vor, so eher konträr zueinander oder.
Ja, so schlimm würde ich es jetzt auch wieder nicht formulieren. Es ist, Spannungsverhältnis gefällt mir gut. Das gibt's auf jeden Fall. Ich würde noch hinzufügen, egal wer da dran sitzt, die Menschen, die vorher vielleicht noch nie ein Exit in der Hand hatten oder aber auch die Fans, die fast jedes durchgezockt haben und die Brandsche Denke schon internalisiert haben, die sind in einer Sondersituation. In der Regel sitzen die nicht davor und haben gerade einen gemütlichen Spieleabend, sondern das ist halt Adventszeit. Ne? Es ist hektische Zeit im Jahr. Viele setzen sich morgens schnell noch hin, bevor sie in die Arbeit fahren und der Chef schimpft, wenn die mehr als eine Stunde zu spät kommen. Also darf das Rätsel auch so langwierig nicht sein. Und genau, und das muss halt auch klappen. Also, dass ich jeden Tag genug Rätsel habe, damit ich es nicht banal finde, aber jetzt auch nicht so viel, dass ich jetzt irgendwie völlig verzweifle. Also Spannungsverhältnis, genau. Die richtig erfahrenen Exit-Spieler sagen dann manchmal, naja, mir ist das eigentlich ein bisschen zu leicht. Die meisten, ist zumindest meine Erfahrung, sagen dann am Ende ein bisschen versöhnlich, naja gut, aber dafür habe ich auch mehr Atmosphäre, mehr Story. Die kriegen ja auch noch eine schöne Geschichte erzählt und es sind so viel mehr kleine Anspielungen, Easter Eggs versteckt, dass die daran, glaube ich, auch eine große Freude haben.
Das Ding ja auch jedes Jahr gespielt hat, sage auch nicht immer, dass jedes Rätsel Einsteiger ist. Nein.
Gut, wobei das ist ein Standardprogramm, das Problem, was wir bei Exit immer haben. Ja. Es gibt, glaube ich, einfach bestimmte Typen von SpielerInnen und die unterscheiden sich sehr. Also es gibt so manche Rätsel, das sind oft so optische Rätsel. Ich muss irgendwas erkennen, was irgendwo versteckt ist, was ich halt auf den ersten Blick nicht sehe. Und erst wenn ich richtig gucke, dann auf einmal, Wahnsinn, wie konnte ich das übersehen?
Ja.
Und da gibt's Leute, die können das gar nicht. Und das sind ganz häufig gerade die super logischen Durchdenker, die da ihre Schwierigkeiten haben. Und umgekehrt natürlich, ne? Wo ich einfach nur einer gewissen Logik folgen muss, Step für Step. Und wenn ich das stringent mache, dann komme ich am Ende zur Lösung. Das können dann wieder andere total einfach. Und da gibt's Menschen, die knacken da ewig vor sich hin.
Ja, das hatten wir auch schon öfters. Also bei den Exit-Kalendern hatten wir auch öfters, wo wir gesagt haben, ja so komm, jetzt so 3-4 Dinger hintereinander, aber ach komm hier, 5 Minuten, fertig, zack, ja. Wenn überhaupt. Und dann irgendwann hingst du da und dachte, es kann doch nicht sein. Ja, kenn ich. Also
ich mag die Vielfalt, die da drin ist. Ne? Also ich kann mich erinnern, ohne jetzt zu spoilern, aber im letzten Jahr hatten wir ein Rätsel. Das war eigentlich, also wenn man es genau nimmt, war das gar kein Rätsel. Das war eher so eine Art versteckter Zaubertrick. Und der Kniff bestand einfach darin, du hast eine Anleitung bekommen, was du tun sollst. Und du musstest dieser Anleitung einfach nur folgen. Du musstest es einfach nur tun. Und du kamst zwangsläufig auf die richtige Lösung. Es konnte gar nicht schiefgehen. Die Anleitung war aber so komisch formuliert, dass fast jeder, ne, die haben immer angefangen, so irgendwas zu tun. Und dann kamen sie an die Stelle, wo sie, aber wie ist denn das jetzt gemeint? Das kann doch nicht sein, dass ich das jetzt einfach so tun darf. Ne? Und dann haben die sich quasi selbst ein Bein gestellt, anstatt einfach weiterzumachen und mal zu gucken, wohin es einen führt. Und sowas liebe ich. Das ist genial, ne? Wenn du so... Ja, Vielfalt, Überraschungen, das ist mein Thema.
Ja, wenn das vor allem immer, Ja, für mich war das ja letztes Jahr oder jetzt ist das erste Mal, dass ich wirklich täglich das Ding machen kann. Weil sonst wohne jetzt halt wieder zu Hause, arbeitsbedingt. Vorher habe ich halt immer unter der Woche woanders gewohnt. Und dann, weil meine Frau und ich das immer zusammen machen, das ist immer so ein Gemeinschaftsding, hat sie natürlich dann immer gewartet. Und dann haben wir den immer am Wochenende gemacht. Das heißt, immer die 5 Tage unter der Woche haben wir natürlich keinen gemacht. Und dann haben wir immer so hintereinander gelöst. Das war auch immer ganz cool. Aber jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt können wir es täglich machen. Ist mal eine neue Herausforderung. Ja.
Genau, aber die
Hardcore. Mal wieder so warten.
Die Hardcore-Erfahrung, die hast du dann natürlich nicht, ne? Dieses, was meine Testgruppen machen, die halt am Stück 24 Rätsel. Ne? Genau.
Ja. Obwohl ich glaube, da wäre ich auch wirklich so einer, der sagen würde, klar, ich würde sowas auch gerne mal testen, aber ich glaube, so mit der ganzen Optik-Dings, wenn die Story und alles glatt gebügelt, ich glaube, das haben die ja dann nicht mehr. Das können die ja dann, wenn sie das getestet haben.
Aber das, schade. Das da kann ich vielleicht drüber, also jetzt nicht für den Exit-Adventskalender, aber tatsächlich ist es so, es ist ein Riesenunterschied, ob du das finale Produkt was gestreamlined worden ist, ne, was quasi das, ja, das wirklich finale verkaufsfähige Produkt ist und etwas irgendwo zwischendrin. Das ist so ein Riesenunterschied, dass ich irgendwann wirklich für mich entschieden habe, ich möchte eigentlich gar nicht mehr Prototypen so in der Häufigkeit, wie ich es mal gemacht habe, spielen. Es war schön, Feedback entsprechend zu geben, aber meistens ist ja so, du kommst ja wieder. Die Redakteure kommen wieder und sagen, du hast doch das Feedback gegeben, kannst du es bitte nochmal spielen? So, dann bist du wieder da und spielst es dann nochmal und denkst also, okay, ja, es hat sich irgendwie auch nicht verbessert, beziehungsweise vergisst das, was ich gesagt habe, war totaler Müll. Ja, genau, also ich bin mittlerweile auch sehr eher fokussiert aufs finale Spiel, denn für was immer so ein bisschen, natürlich man so ein bisschen stolz auch als Brettspieltester, oh cool, ich habe das auch irgendwie beeinflusst, aber dieses große Hey-Gefühl, wie du es jetzt vorhin beschrieben hast, ich habe das jetzt ins Ziel getragen, hat man ja nicht, weil man hat ja nur einen ganz kleinen Teil davon gehabt, aber dann hat man sich unter Umständen, und es ist mir leider passiert, ich werde den Titel des Spiels nicht sagen, weil es eigentlich ein cooler Titel ist, hat sich aber so für mich so versaut, dass ich gar keinen Bock mehr habe, das finale Spiel zu spielen. Weil dann einfach so, okay, ja, ach so, das hat er rausgenommen. Ah, das hat er dazu gemacht. Ja, hat mir vorher besser gefallen. Weißt du, dann fängst du plötzlich an zu vergleichen, was ich gar nicht mehr so mag. Deswegen habe ich mich irgendwann so dafür entschieden, nur noch quasi das fertige Produkt zu spielen. Und ja, wenn man mich mal fragt, magst du mal mitspielen? So, ja klar, mache ich gerne. Ja. Aber ich habe viele Prototypen vom Herrn Steding ausprobiert. Die waren dann schon hier und da sehr holprig.
Ja, ja, aber das ist ja auch spannend, ne? Also auch interessant, dass du den Eindruck da auch so haben konntest. Das ist richtig Arbeit. Also das ist tatsächlich so ein Punkt, ne? Wenn du da, du hast, ich habe es vorher Rohdiamant genannt, du hast da ein Prinzip, das erstmal funktioniert. Und das in einer Testrunde mal mehr Spaß und mal weniger Spaß macht und dann zu identifizieren, okay, woran liegt's denn, dass es manchmal auch weniger Spaß macht und wie kann ich das verbessern, ohne es zu verschlimmbessern? Ja, das kostet Kraft und kostet immer wieder ein neu reindenken oder ein neu in Frage stellen, so. Und hoffentlich kommt am Ende dann ein richtig rundes Produkt raus. Aber ja, manchmal hattest du eine andere Vision als jetzt in dem Fall wahrscheinlich der Verlag oder der Autor, das weiß ich nicht. Aber ja.
Ja, aber ich meine, hat alles seine Berechtigung. Bloß halt, wenn man als Brettspieltester dann da ist und macht Rätselspiele, dann hast du plötzlich dann einen Prototypen gesehen. Du kennst schon die Antwort auf das Rätsel und dann kannst du quasi das High-Gloss-Finish Brettspiel oder Rätselspiel nicht mehr spielen, weil du kennst ja das alles schon. Und da kannst du quasi diesen Plot gar nicht mehr so richtig genießen.
Stimmt.
Hat alles seine Vor- und Nachteile. Dafür warst du aber einer der Ersten.
Also, ja, dafür gibt's einen tröstenden Satz. Ich habe gelernt, die wesentlich wichtigere Funktion unseres Gehirns ist nicht das Erinnern, sondern das Vergessen. Ohne das Vergessen wären wir viel schneller aufgeschmissen und das klappt bei mir ausgezeichnet. Also ich kann tatsächlich die ersten Adventskalender schon wieder ohne Probleme spielen, weil ich weiß nicht mehr, wie die Lösung war.
Na gut, das könnte ich wahrscheinlich auch nicht mehr genau.
Ja. Na, ich merke mir das viel zu sehr, das ist mein Problem.
Ja. Dann noch eine Frage, sind Änderungen geplant an den Adventskalendern? Also so ganz Neues, also neue Richtung, oder sollen sie schon in dieser Art bleiben für die nächsten Jahre? Oder gibt es da so, komm, wir machen da was ganz Spaciges raus. Space, letztes Jahr.
Also, die Anspielung habe ich gar nicht. Danke, dass du nochmal entsprechend gelacht hast. Ja, war nicht schlecht. Nee, also ich würde jetzt sagen, ich würde jetzt nicht so weit gehen, dass ich sage, nee, das geht jetzt in alle Jahre so weiter. Aber zumindest so viel will ich sagen, dass das Prinzip funktioniert schon einfach sehr gut.
Ja.
Also das heißt, ich glaube jetzt nicht, wir haben jetzt nicht vor, irgendwelche größeren Änderungen zu machen. Wobei, wo ich das gerade sage, eine Besonderheit gibt es natürlich schon. Jetzt weiß ich nicht, ob wir jetzt schon vorausspringen wollen zu Dingen, die da kommen, ob das der richtige Zeitpunkt dafür ist, aber das...
Lass uns das machen.
Lass uns das machen.
Let's do it.
Also, Überleitung nehmen wir gerne.
Im nächsten Jahr gibt es nämlich eine kleine Besonderheit. Im nächsten Jahr 2026 feiern wir 10-jähriges Jubiläum der Exit-Reihe. Und anlässlich dieses Jubiläums gibt es ein paar kleine Besonderheiten. Das ist jetzt auf den ersten Blick gar kein so ein Riesending, weil der auch nächstes Jahr wird es einen Adventskalender geben. Wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen. Ich arbeite schon dran. Ich weiß also schon ganz viel, was da alles passieren wird. Aber eine kleine Besonderheit wird sein, dass bei dem Adventskalender, bisher gab es mehrere IllustratorInnen, die an dem Adventskalender mitgearbeitet haben. Und ich möchte möglichst viele, wenn nicht sogar alle zusammenbringen, dass wirklich jeder da auch nochmal einen Teil mit übernehmen kann. Das ist also eine kleine Besonderheit. Und eine weitere kleine Besonderheit ist, dass wir im nächsten Jahr thematisch eine kleine Zeitreise unternehmen, wenn man so will. Denn wir werden, so viel kann ich im Moment schon verraten, ohne zu viel zu spoilern, wir werden in eine Maschinerie hineinkatapultiert, die uns zwingt, die Schauplätze der vergangenen Exit-Spiele der vergangenen Jahre erneut aufzusuchen und dort völlig neue, brandneue Rätsel zu lösen. Das heißt, das wird so einen nostalgischen Touch haben, dass wir ganz, ganz viele der Schauplätze aus all den vielen, vielen Exits wieder besuchen. Aber natürlich, also ne, hier wird nichts recycelt oder so. Das sind alles komplett neue Rätsel und neue Dinge, die man da tut.
Das klingt sehr cool.
Das ist also was Kleines Besonderes.
Fanservice.
Grund mich, ja. Auch ein bisschen Redaktionsservice. Ne? Wir haben auch die Chance, Exits nochmal in Szene zu setzen. Genau. An der Grundmechanik wird sich ansonsten aber nichts ändern. Also 24 Tage wird auch der Dezember im nächsten Jahr haben. Der Advent. Genau.
Ja, das klingt ja schon mal sehr spannend. Ja, da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Aber ich habe noch zwei Fragen, dann bin ich durch. Einmal eine Frage. Ravensburger hat damals ihren Kalender ja auch Exit genannt, aber ein Jahr später als ihr. Das heißt, sie haben ja bei euch gemobst, aber trotzdem. Und jetzt haben sie so Mystery-Kalender genannt.
Ja.
Da wollte ich eigentlich nur fragen, war das weil Exit oder habt ihr da miteinander auch gesprochen? Sowas wollte ich mal wissen.
Also ich würde so sagen, ich glaube, das war relativ unglücklich, dass das so war zeitgleich. Und ja, wir haben uns schon ein kleines Stückchen darüber geärgert. Gleichzeitig ist es aber auch, würde ich jetzt sagen, sowas, was manchmal einfach passiert. Man muss vielleicht auch wissen, dass die Exit-Kalender bei Ravensburger inhaltlich nicht in der Spieleredaktion angesiedelt sind. Das ist eine andere Abteilung, die sich darum kümmert. Das heißt, womöglich, wer weiß es genau, ist da auch einfach viel, viel unglückliche Gleichzeitigkeit von verschiedenen Dingen im Spiel gewesen. Auf der anderen Seite, das ist wieder so ein anderer Punkt, ne? Also wir können vielleicht auf unserer Haben-Seite verbuchen, dass sich das Wort Exit für Escape Rooms so ein bisschen durchgesetzt hat. Also es ist wirklich so, wenn man mit Menschen redet, die sprechen davon, dass sie am Wochenende in einem Exit Room waren.
Ja, das stimmt.
Obwohl es das so nicht gibt, also zumindest keine Exit Rooms, die von unserem Team gemacht wurden. Und vielleicht, ne, sage ich es einfach so, wir können auch ein bisschen stolz drauf sein, dass ein anderer großer Verlag seine Reihe so genannt hat.
Das stimmt. Ja. Aber jetzt haben sie es ja geändert.
Jetzt haben sie es geändert.
Nur einmal ein Stückchen rein. Vom Kuchen ab. Genau. Und wenn es nur Krümel sind.
Ja, und dann kommt meine allerletzte Frage, aber die ist auch eher von meiner Frau und eher eine spaßige Frage. Aber okay. Sie arbeitet zurzeit in einem Spielwarenhandel und wird jeden Tag gefragt, ob der Exit-Kalender auch für Erwachsene ist, weil sie immer nur sehen, oh ja, das ist ein Brettspiel, also Adventskalender, also das typische Problem.
Ja.
Und da hat sie gesagt, kann man nicht oben in die Ecke irgendwo einfach schreiben, auch für Erwachsene?
Auch für Erwachsene.
Da wird sie dann nicht immer gefragt. Das hat sie jetzt ganz groß auf so einen Zettel geschrieben und drüber gehangen, auch für Erwachsene.
Ja. Das ist spannend, ne? Weil das berührt so ein Thema, was wir im Brettspielen ja häufiger mal haben. Ne? Das ist das Thema Altersempfehlungen. Da funktioniert das Brettspiel ganz anders als beispielsweise die Bücher, die ja auch Altersempfehlungen aussprechen, oder aber auch Filme. Ne? Wenn auf einem Brettspiel draufsteht, ich bin ab 10, heißt das, ich bin nichts mehr für Kinder.
Ich weiß, aber also die meisten denken, oh, ja, mein Kind ist noch 10, da kann er spielen.
Und das ist halt das Spannende, ne? Das ist ja wieder so ein Unterschied zwischen, naja, wir intern, wir wissen das alle, wir wissen das zu übersetzen. Ja, aber ja klar, jemand, der da reingeht, sagt, ein Produkt ab 10, ist das überhaupt noch was für mich?
Ja, ja, genau.
Deswegen. Okay, ich werde über so einen Sticker nachdenken.
Ja, das wäre ganz cool. So zur Beilage dann, wenn es an den Handel geht, du kannst es draufpappen.
Ach so, ja, so ein, einfach so ein Set, dass man, dass man selber auch entscheiden kann, was man,
drauf.
Was man draufschreiben will. Ja. Also so, Achtung auch für Erwachsene. Oder
nicht nur für Kinder.
Nichts für Weihnachtshasser.
Genau. Sowas, genau.
Oh, auch wichtig, international. Wichtig ist, ein Sticker enthält keine Schokolade.
Das stimmt. Ja, wer weiß ja, was nächstes Jahr drin ist. Nein, keine Ahnung.
Might contain crunchy decision-making.
Oh, aber das könnte man wirklich mal machen, ne? So ein enthält keine Nüsse. Noch nicht vegan. Mal
spüren. Ich möchte natürlich jetzt hier niemanden wäschen oder sonst wie wegen Ernährung oder sonst was.
Ja, dann wäre ich da mit euch.
keine Fragen. Wenn noch Fragen kommen, ne, schreibst du mir einfach.
Mach ich.
Als Redakteur hast du natürlich auch ein paar Einblicke in das neue Programm. Ich meine, ihr habt ja dieses Jahr schon einiges auf die Schiene gebracht. Ihr habt ja auch ein starkes Line-up gehabt. Ich meine, bin ja gern Kennerspielspieler. Also am Goldenen Fluss war ja eines eurer Highlights an der Stelle. Cities hat es ja auch auf die Empfehlungsliste geschafft.
Ja.
Genau, dann Castle Combo etc., also Flip 7, ihr habt ja Flip 7 ja auch Spiel des Jahres gewonnen, Verzeihung. Nominiert, also diesbezüglich, Verzeihung, nominiert, ja, Entschuldigung.
Ui. Ja, du, also Sieger der Herzen.
Hätte auch gern mitgenommen, ne?
Nee, wobei, natürlich hätten wir es mitgenommen, aber ich muss an der Stelle auch sagen, das ist dann immer so, da schlagen auch in meiner Brust zwei Herzen, ne? Also auf jeden Fall, klar, wäre das Wahnsinn gewesen. Ich verstehe aber auch total, warum sie Bombasters genommen haben. Das gefällt mir auch gut. Bombasters habe ich sogar noch häufiger gespielt im vergangenen Jahr als Flip 7. Oh Gott, habe ich das jetzt laut gesagt? Ihr habt das nicht aufgezeichnet. Ne? Also alles fein. Und wir freuen uns dann aber trotzdem.
Ich jetzt in die Bresche. Ich habe Flip 7 mehr gespielt als Bombasters.
Yes! Nee, also ich muss ja sagen, Flip 7 ist gar nicht, ich habe es erst digital gespielt gehabt, ist mir gar nicht angegangen, habe gesagt, was ist denn das für ein blödes System? Aber erst am Tisch macht es halt richtig Bock, ja.
Ja, da macht es richtig blau.
Ja. Es gibt halt Spiele, die auf BGA funktionieren und andere nicht so gut. Das ist halt, was ja auch schön ist, was ja wieder das Analoge an der Stelle unterstreicht. Ja, jetzt reden wir aber viel zu sehr über die Dinge, die wir schon alle kennen, die wir schon alle gesehen haben, die wir alle schon gespielt haben, die wir alle schon bewertet haben. Erzähl uns von neuem. Wir möchten den neuen heißen Scheiß, wie es so schön heißt. Hast du denn da ein paar Einblicke für uns?
Auf jeden Fall. Also, was ich, die meisten, viele werden schon gesehen haben, ne, wir haben auf Instagram ja jetzt schon große Teile unseres kommenden Programms angekündigt. Also da kann man nochmal gucken und kriegt auch schon erste Eindrücke, kann die Cover sich schon angucken und da sind auch schon ein paar so Beschreibungen, wie das Spiel funktioniert, was es macht und was es tut. Unser nächstes Programm erscheint natürlich trotzdem erst, wir reden jetzt über Frühjahr 26, das ist so, ne, also so Januar, März grob ist so der Bereich, wo die Spiele dann die meisten erscheinen. Genau, und da sind auch da wieder wahnsinnig coole Sachen dabei. Für uns als Redaktion ist es immer so ein bisschen spannend, weil das sind eigentlich fast alles Dinge, da ist unsere Arbeit jetzt abgeschlossen. Also ne, wir haben den Haken hintergemacht, haben gesagt, cool, Daten sind fertig, liebe Fabrik, druck uns doch jetzt mal ein Spiel. Und dann machen die das lustiger, also hoffentlich. Aber ein paar Sachen, die im Frühjahr erscheinen werden, da habe ich tatsächlich schon erste Vorproduktionsmuster bekommen. Das heißt, ich habe schon ein paar wenige von diesen sehr raren Sachen. Und wenn wir jetzt ein Video hätten, dann würde ich die auch so wahnsinnig gerne in die Kamera halten. Aber ihr müsst es euch vorstellen. Was gibt's da Cooles? Also ich würde mal so anfangen. Ich glaube, unser großes Highlight im Bereich Familienspiel, vielleicht so ein bisschen Familie Plus, ist Happy Holiday. Spiel von Matthew Dunstan, Brett Gilbert. Ein sehr cooles, ein bisschen wohlfühliges Spiel, bei dem man versucht, seinen Urlaub zu planen. Man reist 3 Wochen durch die Metropolen Europas und versucht, den Urlaub natürlich möglichst effizient zu gestalten. Also das heißt, man draftet im Prinzip so Plättchen, die man auf seinen persönlichen Urlaubsplaner legt und hat so ein bisschen das Ziel, in einer Metropole eine ideale Anzahl von Tagen zu bleiben. Das bringt jetzt überhaupt nichts, wenn ich zum Beispiel einen Tag in London bin und am nächsten Tag nach Prag fliege und dann weiter nach Venedig, weil dann sehe ich nichts von der Stadt. Dafür kriege ich wenig Punkte. Ich habe aber auch nichts davon, wenn ich 2,5 Wochen in London bleibe und dann am Schluss noch ganz kurz Prag besuche. Das bringt mir auch nicht mehr Punkte. Das heißt, ideal wäre es jetzt so, wenn ich es hinkriege, dass ich 4 Tage in einer Metropole bin und dann weiterfahre. Das heißt, ich muss versuchen, die richtigen Plättchen zu bekommen. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach, weil die anderen schnappen mir was weg und es gibt nur eine begrenzte Auslage und ich muss so ein bisschen planen, was ich mir dann nehme. Und dann gibt's halt häufiger auch noch so Bedingungen. Also ich kann jetzt zum Beispiel ins Theater in London, da gibt's ein bestimmtes Theaterstück, das kann ich halt nur am Samstag besuchen. Also wenn ich das Plättchen nehme, muss ich es auf einen Samstag legen. Ich entscheide immer noch, in welcher Woche, aber da bin ich festgelegt. So. Und ich versuche also nach und nach hier meinen idealen Urlaub zusammen zu planen. Hat ein paar sehr coole kleine Kniffe. Ich will da auch nicht alles erzählen. Ist aber so ein Spiel, was man in, sag mal, 45 Minuten grob, wenn man es ein bisschen kennt, ganz gut durchgespielt hat und was so für mich einen richtig schönen, das ist nicht super komplex, das ist schnell verstanden, aber den idealen Plan dazu entwickeln, das ist dann doch ein bisschen anspruchsvoll. Ja. Tolles Spiel, wo ich mich sehr drauf freue. Dann, was erzähle ich noch? Wir haben Fantasy Inc. Das ist ein sehr, sehr cooles Ding, denn das ist, wenn man so will, ein Nachfolger von Sky Team. Das ist auch ein Spiel von Luc Remond und es ist auch ein Würfeleinsatzspiel, aber dieses Mal nicht kooperativ. Dieses Mal ist es kompetitiv.
Da holst du uns wieder ab.
Und insofern unterscheidet es sich schon sehr deutlich von Sky Team. Also ich würde jetzt auch wirklich sagen, ne, das ist, wenn man sich's anguckt, abgesehen vom Würfel einsetzen um die Wette, ist es ein ganz anderes Spiel. Also das ist das Element, was sich da verbindet. Ich versuche letzten Endes eine möglichst fantasievolle Geschichte zu schreiben. Damit ich das machen kann, brauche ich coole Helden. Und die versuche ich eben zu casten. Also ich habe so eine Reihe von Helden vor mir ausliegen und diese Helden wollen bestimmte Würfel haben, damit sie zufrieden sind und damit sie in mein Buch hineinwandern. Und das ist letztendlich der Kniff. Wir haben beide so eine Reihe vor uns ausliegen und ich sehe natürlich, was der andere gerade braucht, um seine Helden zu kriegen. Und dann könnte es gibt einen gemeinsamen Würfelpool, dann könnte es natürlich jetzt passieren, dass ich sehe, der braucht aber unbedingt eine rote 6 und da liegt nur eine. Und dann schnappe ich mir die natürlich, weil ich das richtig schön antizipiert habe und ärgere den so ein bisschen. Und dann ist er schon gezwungen, er muss dann wieder Möglichkeiten finden, die restlichen Würfel, die da noch liegen, so zu manipulieren, dass er doch irgendwie an seine rote 6 kommt. Da gibt's Möglichkeiten. Das ist aber sehr schön aufeinander abgestimmt. Also auch ein cooles, nettes Spiel, ohne jetzt zu viel zu verraten. Probiert das einfach aus. Es macht richtig viel Spaß, auch zu zweit. Und es gibt verschiedenste Möglichkeiten, wie man Strategie fahren kann und wie man da zum Sieg kommen kann. Tolles Ding. Fantasy Inc. war das. Cool. Und dann vielleicht noch der Wanderzirkus. Den würde ich vielleicht auch noch erwähnen. Ein cooles Spielchen. Das ist jetzt kein so ein großes Spiel. Das ist ein Kartenspiel. Ist so in dieser kompakten Schachtel, wie so Faraway und Castle Combo waren. Ein reines Kartenspiel, bei dem ich versuche, das ist so ein Deckbilder, ich versuche mir meinen eigenen Wanderzirkus zusammenzustellen, der aus verschiedenen Akrobaten besteht. Ich starte mit relativ wenigen davon und dann kaufe ich mir nach jeder Runde immer weitere Akrobaten, die ich in mein Deck rein sortiere. Und dann gibt es in der entscheidenden Phase, also es gibt immer so quasi dieses Deck-Building, und dann gibt es in der entscheidenden Phase immer so einen, das ist so ein ganz klein bisschen Push Your Luck, ohne dass der Glücksfaktor so wahnsinnig betont wird, erinnert so ein bisschen an Living Forest. Da werdet ihr euch sicherlich dran erinnern. Ja, ne? Da hast du ja auch dieses, ich decke meine Karten auf bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, wo ich da sage, stopp, jetzt traue ich mich nicht mehr, jetzt wird es zu riskant. Mhm. Aber je länger ich da aufgedeckt habe, desto wertiger ist das, was ich zusammengestellt habe. Und das Prinzip gibt es dort auch. Da ist es ein klein wenig anders gelöst. Die Karten haben an den Kartenrändern so kleine farbige Markierungen. Und wenn ich jetzt eine, die erste Karte in meine Auslage lege und ich decke die nächste auf, dann möchte ich mindestens eine so eine farbige Connection haben, wo ich die anlegen kann, wo die Farbe übergeht. Und natürlich ist es da jetzt so, dass es Karten gibt, die haben mehr solcher Connection-Punkte und sind deswegen leichter in meinem Deck unterzubringen. Die sind aber weniger Punkte wert am Ende. Und das ist dann sozusagen das Balancing. Möchte ich mehr Risiko in mein Deck packen, laufe aber Gefahr, dass ich diese Connections nicht mehr hinkriege. Und wenn zu viele von diesen Connections nicht stimmen, dann habe ich sozusagen mein Glück überreizt. Das muss man so ein bisschen in Einklang bringen. Ohne jetzt zu viel zu verraten, das ist so ein bisschen ein Kernmechanismus, ist ab 10, ist auch so in diesem Bereich Family Plus bis leichtes Kennerspiel, also knackig, aber jetzt auch nicht super kompliziert. 30 Minuten und geht bis 6 Spieler und sieht wunderbar aus. Ne? Also,
1 bis 6 Spieler ist ja auch...
Ne? Ja, es gibt das, auch einen Solo-Modus.
Ja, ja, ist auch nicht immer bei so eher kartenorientierten Spielen so. Nee, sehr cool. Den Hang zum Drama und zum, wie heißt es, zum Cliffhanger hast du ja. Jetzt hast du uns jetzt erstmal die ganzen Neuheiten an der Stelle schmackhaft gemacht und du hast ja auch gesagt, da kommen noch einiges. Ist
gut.
Da gibt's noch einige mehr und die noch gar nicht publik gemacht worden sind. Also wir können uns da auch noch freuen, dass da mehr kommen. Aber,
Erweiterung.
More players. Ja. The more the merrier. Auf der anderen Seite, um hier dann nochmal den Link zu unseren ersten Minuten unserer heutigen Folge zu kommen. Was ist denn jetzt dein Lieblingsthema?
Okay.
I got you again. Der rote Faden, da ist er.
Pass auf, ich hatte jetzt ein bisschen Zeit, drüber nachzudenken, ne? Und ich weigere mich, das sozusagen ganz einfach zu beantworten, deswegen haue ich mal zwei raus. Ich sag mal eins, ich habe es noch nicht gespielt, deshalb ich weiß noch überhaupt nicht, ob das die Erwartung einlöst. Aber ich habe Dark Quarter gebackt, also Flathead Games.
Sehr gutes Ding.
Und das war sowas, das habe ich wirklich, also ich mag generell deren Spiele, die sind ja auch sehr storylastig, das ist was ich einfach mag. Und da fand ich auch wirklich, oh cool, New Orleans und dann noch irgendwie mit Voodoo, Spooky, irgendwie, das ist für mich ein easy guess.
Sehr viel Schimpfwörtern.
Yes.
Sehr viel Schimpfwörtern. Ich glaube, da hätten sie sich mindestens die Hälfte an Sprachübersetzungen sparen können, wenn sie die rausgelassen hätten, aber.
Ja, okay, ich bin gespannt. Also da freue ich mich sehr drauf, das bald zu spielen. Und dann haue ich noch ein anderes raus, weil das einfach wirklich, also das ist so ein sehr, sehr cool, weil einfach das Thema so verrückt ist, dass ich das einfach haben musste und ich bin nicht enttäuscht worden. Hand-to-Hand Wombats. Kennt ihr es?
Hand-to-Hand Wombats, nein, da erwischst du mich gerade kalt.
Das ist eine Wissenslücke. Ihr solltet euch das angucken. Das ist völlig wahnsinnig.
Ist das Wombats mit den Augen zu? Man muss sie. Nee, das war
ja,
das nicht.
Das ist in der Exploding Kittens Reihe. Ganz grob gesagt, es ist du machst die Augen zu und in der Spielschachtel hast du so ein ganz simples Puzzlespiel. Du hast so eine Spindel und da willst du Bauteile der Größe nach sortiert auf die Spindel packen.
Und einer ist
das Größte Verräter. Unten, das Kleinste oben. Ja, und einer in der Runde ist halt der Verräter, der versucht, das die ganze Zeit zu manipulieren. Der versucht halt irgendwie die falschen Teile da reinzubringen. Ist vollkommen wahnsinnig. So, und die Story-Idee ist jetzt, die haben halt gemerkt, es gibt, das scheint biologisch tatsächlich verbrieft zu sein, es gibt diese Wombats, die sind, wir strahlen das Ganze relativ spät aus, richtig?
Absolut nicht.
Kurze Sicherheitsabfrage. Das ist doch früher gar nicht empfangbar auf den öffentlichen. Ne? Also, ich formuliere es so.
Spät auf, das reicht.
Diese Wombats haben sehr interessante Schließmuskeln und nutzen die, um kleine würfelförmige Kackehäufchen zu fabrizieren. Und die werden von den Wombats dann gestapelt. Und das ist auch so eine Art Balzritual. Also die versuchen, also welches Wombat-Tier es schafft, den höchsten Kacke-Würfel-Stapel aufeinander zu stapeln, ist dann jeweils offensichtlich das heiß begehrteste. So, das ist soweit kein Quatsch, sondern das gibt's wohl wirklich. Das kann man in der Natur so beobachten. Und das hat die dazu inspiriert zu sagen, hey, wir haben da dieses abgefahrene Stapelspiel. Lass das doch nach den Wombats benennen. Großartig.
Wir stapeln aber die Kacke.
Gibst du auch zu, diese Redaktionsleistung hättest du gerne erbracht.
Aber gerne, ja. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Was du auch vorhin gesagt hast, ja, da sitzen wir zusammen und sagen, wie kriegen wir dieses Spiel irgendwie cool? Ja, ja. Und da hast du jetzt hier das geilste.
Und dann hat irgendjemand gesagt, Beispiel. Kennt ihr eigentlich Wombats?
Ja. Du, ich habe gestern Arte geschaut. Ja, genau. National Geographic. Da habe ich gesehen, die Wombats, das wirst du mir nicht glauben.
Und ihr werdet lachen, aber manchmal ist es genauso. Da kommt dann irgendjemand mit was völlig abseitigen, bescheuert und sagt, das ist ein Thema, das nehmen wir.
Ja. Okay. Einen besseren Abbinder hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können.
Obwohl, ich hätte jetzt ja noch eine Frage zu einem Spiel. Zu Wombats, nein, Quatsch.
Tu dir keinen Zwang an.
Ich hätte eigentlich nur eine Frage zu Play the Music Game.
Ja.
Ja. Ist das ähnlich wie Hitster?
Das ist, also lass es mich so sagen, ja.
Okay. Kann man machen.
Genau, es ist, das basiert auf einem, also das ist im Prinzip ein Spiel, das schon draußen war. Ich weiß nicht, manche Leute kennen das tatsächlich schon. Das ist Marimic. Das ist von einem schwedischen Designer und der hat das quasi im Eigenverlag selber gemacht und wir haben das übernommen. Und das ist vom Grundprinzip, ne, wenn man jetzt so nimmt, du spielst Musik ab und du musst dann quasi die Musik erkennen. Da ist es natürlich sehr nah an Hitster, aber es funktioniert von der Grundmechanik ein kleines bisschen anders. Und es hat vor allen Dingen einen sehr coolen Aspekt, dass du selber bestimmen kannst. Also das sind im Hintergrund sind sehr viele Playlists hinterlegt und du kannst selber bestimmen, welche Musik du da hörst. Also sprich, wenn du jetzt sagst, ich will nur Rockmusik hören, dann kommen da nur Rocksongs. Du nutzt immer die gleichen QR-Codes zum Einscannen. Und wenn du nur Top 10 Hits aus Deutschland hören willst, dann kannst du diese Playlist auswählen und dann kriegst du eben nur solche Songs.
Genau. Das ist nicht schlecht.
Das ist cool, ja.
Ja, da kannst du halt das tatsächlich wirklich nach deiner Gruppe shapen. Also, ja.
Das stimmt.
Das ist,
das war mir
Schlager skippen. Ich meine.
Das ist halt genau der Punkt, ne? Also, ich meine, ich liebe Musik, aber ich tue mich bei solchen Spielen, die draußen sind, oft schwer. Ich tue mich auch schwer bei Karaoke singen. Nicht, weil ich nicht gerne singen würde, aber weil ich halt mich sehr viel mit Musik beschäftige und mir kommt das Grauen, wenn ich am Ende nur die Songs ausgespielt bekomme, die quasi dem kleinsten gemeinsamen Nenner entsprechen.
Ja.
Ich möchte da so ein bisschen mehr Auswahlmöglichkeiten. Aber mir kommt das super entgegen. Also ich freue mich da drauf. Und trotzdem kann man natürlich, wenn man das möchte, auch Pop-Hits von früher bis heute auswählen, wenn man will.
Okay. Ja. Sehr cool.
Ah, sehr cool.
Perfekt. Christian, vielen, vielen, vielen lieben Dank für all diese super interessanten Einblicke. Das hat echt Spaß gemacht. Ich habe auch nochmal viel gelernt. Ich meine, wir spielen jetzt ja seit Jahren Brettspiele, haben jetzt auch schon einige Gäste bei uns gehabt, wie auch von anderen Verlagen. Und es ist immer wieder interessant, nochmal andere Aspekte zu sehen von unserem liebsten Hobby und da auch nochmal neue Einblicke zu bekommen und Neues zu lernen. Sehr cool.
Ich danke euch fürs Interesse, für die Fragen. für das sehr nette Gespräch. Immer wieder schön.
Oh, ich hätte noch ganz viele, aber dann hätten wir, glaube ich, ja. Also, wie war das damals immer bei Peter Lustig? Ihr könnt schon mal abschalten, ich frage einfach weiter.
Genau. Und dazu kam dann immer diese sehr merkwürdige Bewegung. Ne?
Ja, ja, genau.
Wie gesagt, genau. Abschalten. Ich weiß nicht, selbst, also ich kann mich noch erinnern, da hatten wir zu Hause nur Schwarz-Weiß-Fernseher, aber diese Bewegung beim Ausschalten, die er mir gemacht hat, die gab es selbst bei uns nicht. Ne? Der hat immer so die Hand so in so
ja, dieses Drehen, dieser alte Knopf hat man damals, also diesen ganz alten Fernseher, die man gedreht hatte. Ne? Ja. Aber die hatte ich auch nicht. Wir hatten auch nur was zum Drücken. Nichts mehr zum Drehen.
Na, wir hatten wahrscheinlich schon die 80er-Jahre-Modelle.
Ja, wahrscheinlich. Ja. Aber der Oma und Opa vielleicht noch nicht.
Ja, wahrscheinlich. Die werden doch mal fragen.
Ja. Ja. Sehr schön. Dann machen wir doch hier mal einen Punkt. Ich bedanke mich nochmal, dass du da warst. Ganz klassischerweise machen wir es immer so, dass unser Gast das letzte Wort hat. Daher bedanke ich mich fürs Zuhören, verabschiede mich an der Stelle und wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Abend, Prost Mahlzeit, einen guten Start in die Woche, ein schönes Wochenende. Auch wann immer ihr uns hört, bleibt uns treu. Bis ganz bald. Servus.
Ja, ich bedanke mich auch bei dir, Phil, einmal, dann natürlich auch bei dir, Christian. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, vor allem über den Exit-Adventskalender zu quatschen. Wie gesagt, wenn ich nicht mehr weiterkomme, melde ich mich einfach bei dir.
Oder du guckst in den Hilfeblog.
Ja, das kann ja jeder. Nein, Quatsch. Ja, bin auch schon sehr gespannt darauf, den jetzt heute zu öffnen. Wäre ja dann heute, ne, wenn er rauskommt, genau, am 1. Ja, bin auch schon sehr gespannt auf eure Neuheiten und wir konnten natürlich noch nicht über alle reden und ich bin auch sehr gespannt auf das Jubiläum, was ihr dann da habt, den Exit. Vielleicht müssen wir euch nächstes dich oder jemand anderen von euch nochmal nächstes Jahr dazu holen, dann können wir vielleicht nochmal drüber quatschen. Weil da kommt ja noch einiges auf uns zu und da freue ich mich auch. Ja, dann hoffe ich, es hat euch da draußen auch wieder Spaß gemacht beim Zuhören und freue mich dann auf die nächste Folge. Bis denn. Tschö.
Super, vielen Dank. Ich kann mich auch genau nur nochmal herzlich bedanken bei euch beiden, auch bei allen, die zugehört haben. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das war wirklich cool. Und ich wünsche euch jetzt mit ganz wenig Schweißperlen, aber eigentlich auch wirklich aus Überzeugung einen wunderschönen Advent. Das darf nicht zu kurz kommen. Und ihr wisst schon, Türchen aufmachen nicht vergessen. Und ansonsten vielen, vielen Dank und ja, gerne mal wieder.
Sehr gerne.
Ja, bis dann.
Bis dann. Servus.
Ciao.